Moin, hier ist die Footballerei. NFL, Freischnauze, live.
Herzlich willkommen in der Footballerei. Es ist Montagabend. Wir sind pünktlich für euch auf der Screen. Ich bin nicht alleine. Erstmal herzlich willkommen. Sehr schön, dass du da bist, Max.
Daniel, herzlich willkommen, dass du auch da bist. Wir freuen uns. Ich freue mich. Hallo, lange her.
Das stimmt. Mit uns dabei, aber nicht hier in Hamburg. Remo, schön, dass doch du da bist.
Einen wunderschönen guten Abend.
Was geht ab, Remo?
Es ist Preseason und wir haben ein bisschen das Gefühl von, es geht wieder los. Oder wie geht's bei euch? Also bei mir ist NFL schon, das Fieber ist schon wieder ziemlich da.
Ja, ich habe mich auch gestern mit ein paar Freunden getroffen und gab eigentlich nur ein Thema, ja, und das war die NFL und dass es bald wieder losgeht und dass wir uns freuen, dass wir das alles wieder schön zusammen gucken können und was alles passiert, was alles passiert ist. Man hört ja dann auch nicht mehr auf, ne? Man fängt ja an und dann kommt man von dem Team zu dem Spieler und also es ist ja wunderbar, dass es jetzt endlich wieder so ganz kurz davor ist.
Remo, bevor ich zu dir komme, einmal in die Community, sag doch mal, worauf freut ihr euch denn am meisten aktuell? In knapp 4 Wochen geht's los. Was ist das, was euch am meisten gefehlt hat? Remo, wie geht's dir?
Naja, mir hat am meisten gefehlt, dass man tatsächlich mal über was von Belang sprechen kann. Also alles, was jetzt passiert, hat ja tatsächlich potenzielle Auswirkungen auf die Saison. Also wenn sich jetzt jemand verletzt, ist das ein Thema, wenn jetzt irgendwer im Camp stark ist, wenn irgendwer jetzt noch wechseln will, wenn irgendwer tatsächlich wechselt, irgendwer neu gesigned wird oder irgendwer released wird, dann sind das tatsächlich Sachen, die jetzt interessant sind für den Start der Saison und nicht wie vor 3 Monaten, wo irgendwie alles so ein bisschen Käse war. Da ist alles interessant, vielleicht fürs Trainingscamp, vielleicht aber auch nicht so richtig. Also es geht tatsächlich wieder los. Alles hat wieder einen Sinn. Alles, was passiert, hat einen Sinn für die Saison.
Für unser Leben.
Sie grad, ja. Some say it's T, sagen Rookie Wide Receiver. Also das scheint, glaube ich, eher ein Fantasy-Fan zu sein. Auch das ist natürlich ein großes Thema, was jetzt gerade so ein bisschen in die heiße Phase gibt. Da kann ich euch schon mal darauf hinweisen, ab Donnerstagmorgen ist Locker Room wieder Fantasy Room. Wir werden sehr intensiv mit Detti und mit Chris Rodriguez über Fantasy-Ligen, Drafts und alles, was drumherum ist. Also das kommt auf jeden Fall wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Kasi Gohl, schön, dass du da bist. Ein paar bekannte Namen schon wieder da. Das ist sehr, sehr schön. Das große Announcement hat aber eigentlich diese Woche nichts mit der NFL zu tun gehabt, sondern die ELF kommt nach München. Am letzten Mittwoch bekannt gegeben worden. Ich fand es echt überraschend, weil ich dachte, 7 Teams in Deutschland reichen eigentlich. Klar, München fehlte noch. Hatte ich das auch so überrascht, Max?
Tatsächlich ja. Ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass irgendwie vielleicht UK dazu kommt, London, vielleicht ein französisches Team oder auch die skandinavischen Länder waren da auch so ein bisschen im Gespräch, dass das sich auch da sich was tut. Da wird ja auch sehr, sehr guter Football gespielt. Aber natürlich ist München auch ein echt interessanter Standort. Man hat eine große Football-Historie. Es gibt die Cowboys, es gibt die Rangers. München hat immer sehr, sehr starke Footballspieler herausgebracht, die auch nicht nur in München gespielt haben, sondern dann zum Teil auch in Hamburg waren, in Braunschweig waren und also wirklich sehr, sehr erfolgreich gespielt haben. Die deutsche Meisterschaft liegt, glaube ich, noch ein bisschen zurück. Ich glaube, es war 93 noch mit Phil Hickey als Quarterback und guter Freund.
Hast du Football gespielt,
oder? Ja, wir haben damals ja nur so Freundschaftsspiele gegen alle Landesmeister gemacht mit dem Blue Devils. Also so ein bisschen als Notre Dame Non-League-Team haben wir dann einfach diese, ja, das war eine tolle Zeit. Also Phil Hickey als Quarterback war ja auch großartig, war richtig super. Aber war so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich genau bei dir. So, ja, okay, man hat schon 7 deutsche Teams. Jetzt kommt noch ein 8. dazu. Man ist dann bei 16 insgesamt. Also die Hälfte kommt dann aus Deutschland. Das ist natürlich auch ähnlich, wie es dann später auch in der NFL Europa gewesen ist, dass natürlich da auch fast ausschließlich in deutschen Teams gespielt worden ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt noch weiter denkt und jetzt nicht nur auf 16 Teams, sondern 20 oder 24 Teams denkt, da wird dann sehr, sehr viel außerhalb von Deutschland passieren. Ich glaube, jetzt bist du flächendeckend sehr, sehr gut ausgestattet. Du hast mit München auch noch mal eine Metropole mit auch über 1 Million Einwohner. Ich glaube 1,4, genau. Hast also auch noch mal eine richtig gute Metropole. Anhand ist natürlich immer die Frage, wie sich das dann auswirkt auf die Cowboys mit Nadine Nurassid als Head Coach. Die sicherlich würde mich auch mal interessieren, was sie dazu sagt und wie sie das Ganze sieht. Ist auch interessant, was Stuttgart, Search, wie darauf reagieren.
Wow, Schwäbisch Hall in der GFL.
Genau, was das für ein Impact hat. Also allgemein wird es, glaube ich, nicht nur GFL, sondern auch ELF-Teams sicherlich beeinflussen, aber man muss halt einfach, also ich glaube, das Potenzial an Spielern ist absolut da. Aber ich glaube, dass also für den deutschen Markt ist das, glaube ich, noch eine Metropole gewesen, die da wirklich noch gefehlt hat.
Munich Ravens sollen sie heißen. Remo, für dich ein Mehrgewinn für den Footballer Deutschland?
Ich weiß nicht. Ich bin insgesamt ja sowieso ELF auch ein bisschen skeptisch gegenüber und ich weiß nicht, diese ganzen Expansions, ob wir wirklich schon genug gute Spieler haben, um immer mehr Teams zu füttern quasi, ohne dass das auf, also irgendwer leidet halt drunter. Also es wird die GFL drunter leiden, anderen ELF-Teams, wie ihr gesagt habt. Irgendwer, ich glaube, es gibt noch nicht die Masse an guten Spielern in Deutschland oder auch in Europa, um da wirklich jetzt immer mehr Teams, die kommen, irgendwie zu füllen und das Niveau zu halten von jedem einzelnen Team.
Sehr spannend. Wir wollen auch, das reicht auch, wir wollen über die NFL sprechen. Erstmal, Max, würde ich gerne über diesen, ich hoffe, man kann ihn sehen, über diesen grünen Football, der ein bisschen kleiner ist als die normalen, steht TDY drauf, sprechen. Das ist, glaube ich, dein größtes Football-Thema des letzten halben Jahres. Was machst du mit diesem Ball?
Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Farbe mit dem Neon, aber kommt bei den Kids sehr, sehr gut an. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten in 5 Metropolen in Deutschland, also Hamburg natürlich, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und auch München, haben wir 100 Lehrkräfte ausgebildet im Bereich.
Also Lehrer.
Lehrer, genau, im Bereich Flag Football und haben den uns zur großen Aufgabe gemacht, wie schaffen wir es, eine Lehrerin oder einen Lehrer dazu zu bringen, Football-Coach zu werden.
Also, du arbearbeitest für die NFL, für das NFL-Flag-Programm.
Genau.
Und ihr seid jetzt bei 150 Schulen.
Genau, jetzt werden es 150. Wir machen noch mehr Ausbildung, geht noch alles weiter, wird noch weiter ausgebaut. Aber 150 Schulen im ersten Jahr für ein Projekt, für ein Grassroots-Projekt, ein Schulprogramm, was für die nächsten Jahre angedacht ist, ist schon ein riesiger Start. Und wir haben extrem gutes Feedback bekommen. Also die Kids sind total begeistert, die Lehrer sind total begeistert. Es macht richtig viel Spaß. Aber es ist natürlich nur eine ganz schöne Herausforderung gewesen, so jemand, der jetzt noch nicht so viel mit Football zu tun gehabt hat und auch mit Flag Football natürlich dann irgendwie dahin zu bringen, den 5 gegen 5 Flag Football beizubringen. Aber es ist ein toller Sport, es macht unheimlich viel Spaß, war jetzt auch bei den World Games. Und die NFL investiert da unglaublich viel Energie und Priorität rein. Also das ist schon ein ganz, ganz toller Job. Macht unheimlich viel Spaß und ich genieße das. Ihr habt unheimlich viel Hilfe in ganz Deutschland von vielen, die im Football tätig sind, die sozusagen da auch lokal unterstützen. Aber wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Programm aufgebaut, was auch eine Menge Potenzial für die Zukunft hat.
Wenn ich Kinder habe, was muss ich machen, damit die Schule meiner Kinder da mitmacht?
Also das Wichtigste ist auf jeden Fall erstmal zu dem Lehrer zu gehen und sagen, ich will Flag Football spielen oder wir wollen Flag Football spielen. Und dann gibt es ein Formular, da kann man sich anmelden, jederzeit. Das ist nflflag.de. Da ist ein Formular hinter, da können sich Lehrerinnen und Lehrer anmelden und dann kommen die bei uns sozusagen in die Liste rein und dann, wenn Workshops angeboten werden in Theorie und Praxis, dann werden die informiert und dann gibt es den nächsten Workshop und dann kriegen sie sozusagen auch ein Starterpaket. Ne? Da gibt es dann also auch Bälle und Flaggengürtel und
da ist dann der grüne Ball,
da ist der Ball natürlich dann auch noch mit drin, ganz genau. Und dann ist das so für Schulklassen von in der 5. Klassenstufe, 6., 7., 8. Also wir sind da schon ziemlich breit aufgestellt. Aber auch das wird sich noch vergrößern. Auch die Regionen, wir werden noch überregionaler werden. Wir werden in den Regionen wachsen, aber auch noch überregionaler werden. Also das wird schon eine richtig große Nummer. Und wie gesagt, für den Aufschlag fürs erste Jahr hatten wir mit 100 Schulen eigentlich geplant. Jetzt sind wir schon bei 150, also man sieht, wir haben auch weit über 200 Anmeldungen gehabt, die also Lehrkräfte, die gesagt haben, sie wollen auf jeden Fall Flag Football. Und jeder meldet sich ja freiwillig an. Also wir sagen ja niemand, du musst das jetzt machen, sondern jeder sagt ja, okay, ich will das, meine Kids wollen das. Und deswegen, also auf nflflag.de kann man sich anmelden und dann bekommt man auch eine Information, wann der nächste Workshop ansteht.
Grille hat gerade schon gesagt, coole Sache, Max, weitermachen auf Twitch. Also
genau darum geht's, oder? Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir sind auch total motiviert und sind im super Austausch mit der NFL. Es macht richtig viel Spaß und es ergibt sich auch so wahnsinnig viel daraus. Ja, es ist ja nicht nur das Flag Football Schulprogramm, sondern da kommen ja noch ganz, ganz viele andere Sachen dazu in den nächsten Wochen und Monaten. Wir werden auch noch lokale Turniere dann spielen in den einzelnen Standorten. Werden wir dann so Städtemeister ausspielen, wollen auch noch in dem zeitlichen Rahmen des NFL-Spiels in München wollen wir dann auch ein German School Bowl spielen, wo dann sozusagen ein richtiger Schuldeutscher Meister da ausgespielt wird. Also da passiert eine ganze Menge und da sind wir jetzt wahnsinnig natürlich in der Ferienzeit, so genau in der Vorbereitungsphase, das alles zu koordinieren. Aber wie gesagt, das macht echt richtig viel Spaß und ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Und wenn du die Kids siehst, wie glücklich sie sind und wie viel Spaß sie haben, es ist ja etwas, was man immer sagen muss, wenn das sagen auch ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, das Tolle ist daran, es ist A, was Neues, es ist hip, es ist cool, aber jeder, der das anfängt, fängt im Prinzip bei Null an. Also alle sind auf dem gleichen Niveau. Und es spielen ganz viele Mädchen auch sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich können sie diese einzelnen Techniken umsetzen und spielen sehr erfolgreich Flag Football. Und das ist halt eine tolle Sache, ne, für Jungs und Mädchen.
Ich glaube, man merkt bei jedem deiner Worte, wie tief du da drin bist, sensationell. Und das freut mich sehr. Jetzt kommen wir zur NFL und zu den Profis, denen mit Helm und nicht mit Flaggen. Kareem Hunt will weg aus Cleveland. Remo, überraschend, wie findest du das? Würdest du auch aus Cleveland weg wollen?
Wer nicht? Ja, also erstmal generell würde ich aus Cleveland weg wollen, ja. Was die Football-Situation angeht, allerdings, also rein die Football-Situation, ja, gibt es für ihn eigentlich keinen Grund, aus Cleveland wegzugehen. Ich glaube, er will einfach jetzt einen neuen Vertrag haben mit mehr Kohle. Er hat in den letzten Jahren in Cleveland gezeigt, dass er immer noch ein Top-Running-Back ist, steht aber in Cleveland halt im Schatten von Nick Chubb. Auch ein relativ großer Schatten. Und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Also Kareem Hunt wird bei den Browns nicht der Workhorse-Back sein und wird nicht die Zahlen auflegen, die er bei anderen Teams wahrscheinlich auflegen könnte. Und da er in einem Vertragsjahr ist, will er natürlich möglichst viel rausholen, möglichst viele Zahlen aufs Papier bringen und dann möglichst fetten Vertrag nochmal absahnen. Und den wird er nicht kriegen bei den Browns und auch die Zahlen wird er nicht kriegen bei den Browns, außer Nick Chubb verletzt sich, aber das macht der bisher einfach nicht. Von daher bisschen verständlich, andererseits glaube ich, dass es gesundheitlich für Kareem Hunt nicht schlecht ist hinter Nick Chubb oder die Rolle, die er in Cleveland spielt. Ja. Und auch sieht die Liga ja, dass er immer noch ein guter Running Back ist. Und ich glaube, der wird zumindest für Running Back-Verhältnisse auch im nächsten Jahr ordentlich bezahlt werden und hat halt vielleicht noch eine Saison im Tank, wo er nicht unbedingt 25 Mal pro Spiel laufen muss. Was ja durchaus sein könnte, wenn ein Team sagt oder ein Team doch noch einen Running Back braucht, RB1 und für Hunt tradet. Also sollte er sich vielleicht doch nochmal überlegen, die ganze Nummer.
Also ich finde ihn, was du sagst, finde ich ganz interessant, weil ich finde ihn in der Rolle, in der er aktuell ist, auch mal unabhängig jetzt davon, dass er ja ein bisschen verletzt war im letzten Jahr und nicht so viel abliefern konnte. Aber ich glaube, in der Rolle, in der er sich befindet, es ist sehr dankbar für ihn, ja, dass er eben nicht die direkte Nummer eins ist, sondern es hat sich ja gezeigt, dass Teams, die eben diese sehr, sehr starken Running-Back-Duos haben, auch sehr konstant und wirklich auch sehr unangenehm für eine Defense sein können und er natürlich mit frischen Beinen in entsprechenden Downs aufs Feld kommt und halt wirklich dann mit Fresh Legs, wie man so schön sagt, richtig Gas geben kann. Also ich glaube, dass er in der Rolle, in der er sich befindet, eigentlich sehr glücklich sein könnte, aber man will ja auch immer, also ich weiß nicht, also da, es geht einmal um den Vertrag, es geht einmal darum, Geld zu verdienen, aber ich glaube, für jeden Footballspieler in der NFL geht es halt auch darum, vielleicht irgendwann mal einen Ring sich zu holen. Das ist ja immer so ein bisschen, das steht ja immer so ein bisschen im Raum. Ja, wie lange hast du in der NFL gespielt? Ja, 10 Jahre. Wie viele Super Bowl-Ringe hast du? Ja, 0. Ne? Also vielleicht will er ja auch irgendwie nochmal da einen Sprung schaffen und irgendwie eine Möglichkeit sehen, einen Super Bowl zu gewinnen, was er vielleicht bei Cleveland jetzt nicht unbedingt sieht in der aktuellen Situation.
Hätte er in Kansas City haben können.
Ja, ich sag ja, da würde er auch super reinpassen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Rolle für ihn ist, aber ich weiß ja nicht, ob ihm das reicht, ne? Oder ob er von sich überzeugt ist, dass diese Rolle auch sehr viel größer woanders sein könnte.
Sehr schön. Wir bleiben ganz kurz einmal in Cleveland. Letzte Woche Montag hat die NFL ja verkündet, dass es eine sechs, oder nicht die NFL, sondern der eingesetzte die Richterin, dass Deshaun Watson eine Sperre von 6 Spielen bekommen sollte. Das hat die NFL sich in der letzten Woche geäußert. Ich glaube, das Thema Watson müssen wir nicht aufmachen, aber hat gesagt, sie wollen eigentlich eine Indefinite-Sperre haben, also ohne Ende und mindestens 1 Jahr. Das ist ihr Wunsch davon. Wir sind echt gespannt, wo das hinlaufen wird, aber wie seht ihr das, Remo? Würdest du sagen, das wäre fair oder das wäre richtig? Gibt es da überhaupt ein richtig?
Nee, ich glaube, soweit will ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Also 6 Spiele fühlte sich einfach irgendwie scheiße an. haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen. Ich war noch so ein bisschen skeptisch, dass die NFL tatsächlich die Sperre erhöht. Ich dachte, sie geben sich einfach damit zufrieden und sagen, wir haben das jetzt aus unserer Hand gegeben und 6 Spiele wurden entschieden und so ist es jetzt. Offensichtlich will die NFL aber nicht, dass Deshaun Watson beispielsweise auch in Week 12 gegen die Texans spielt, was auch irgendwie verständlich ist. Allein aus irgendwie Marketing-Sicht und ja, dem Ruf der NFL schädigend potenziell sein könnte. Aber ich bin gespannt und ich frage mich, warum es jetzt so lange dauert, weil sie haben ja vorher ein Jahr gefordert. Und wenn ich den ganzen Prozess richtig verstanden habe, vielleicht könnt ihr mich da nochmal korrigieren. Dadurch, dass sie eine Strafe, also die 6 Spiele quasi vorgeschlagen hat. Es war ja auch nur ein Vorschlag, ist ja kein Urteil, ist ja keine Gerichtsverhandlung wirklich. Also es ist so aufgezogen, ist aber das Urteil ist halt nicht wie ein Gerichtsurteil. Sondern war immer klar, dass die NFL, sobald es zumindest zu einer Sperre kommt, also hätte jetzt die Richterin gesagt, oder die Sue L. Robinson, dass er nicht gesperrt wird, dann hätte Goodell auch nichts machen können. Jetzt hat sie ihn aber, hatte 6 Spiele vorgeschlagen und sobald es eine Sperre gibt oder eine Sperre vorgeschlagen wird, hat der Commissioner bzw. die NFL das Recht, diese Sperre anzupassen. Nach Belieben, mehr oder weniger, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt frage ich mich, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie den Appeal, also dieses Urteil, nicht anerkennen und eine neue Strafe festlegen wollen. Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, dürfen sie die jetzt einfach festlegen. Und jetzt frage ich mich, was dauert so lang? Weil sie werden ja eine Strafe im Kopf gehabt haben schon die ganze Zeit. Warum sagen sie nicht jetzt einfach, Deshaun Watson spielt das ja nicht und NFLPA und Deshaun Watson, wenn ihr was dagegen habt, dann müsst ihr halt vor Gericht gehen. Oder
ich glaube, das ist das Problem, da was man hat, ist, dass der Prozess ja von der NFLPA, die jetzt ganz am Ende angesprochen hat, also die Spielergewerkschaft, dass dieser ganze Prozess, der da jetzt hingebaut worden ist, ja ein durch die Verhandlungen zwischen NFLPA und der NFL, also dem Commissioner, erst entstanden ist. Und ich glaube, wie merkwürdig dieses System ist, merkt man jetzt gerade an diesem Vorfall, wo es wirklich unterschiedliche Meinungen gibt, dass die Spielergewerkschaft natürlich eher auf Seiten des Spielers sein muss. Ansonsten würden sie da auch nicht vertreten werden, weil jeder andere Spieler möchte auch maximal da vertreten werden. Und das Ergebnis ist eben so ein Kompromiss, der sich nicht gut anfühlt, der für keinen irgendwie richtig ist. Und ich glaube, dass das jetzt appealed wird, hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass die amerikanischen Medien endlich mal sehr aggressiv draufgegangen sind und gesagt haben, das geht gar nicht, das ist ein Skandal, dass das nur 6 Spiele sein sollen. Gerade im den Vergleich nehmen wir alle immer mit Riddle. Der
Relation, genau, zu anderen
Situationen. Der sich einfach nicht gut anfühlt oder mit anderen Urteilen aus der Vergangenheit. Und da stehen wir jetzt einfach. Ich glaube, die NFL hätte, der Commissioner hätte es auch gerne weiterhin gemacht, einfach gesagt, wie damals bei Brady oder wo auch immer oder bei Sean Payton, so will ich das haben. Und das wäre dann erstmal eine Sperre ohne Ende gewesen, aber mindestens ein Jahr. Das ist, wünscht sich die NFL. Und jetzt wird es spannend sein, weil, also ich glaube, sie werden nicht auf das Maximum gehen. Ich glaube, am Ende landet man bei einem Jahr. Also ich glaube, das wird die Sperre sein, die ich hoffe, die da zumindest bei rauskommt. Ich glaube, dass, also ehrlicherweise, da bin ich anderer Meinung, Remo, das Texans-Spiel ist denen, glaube ich, ziemlich, ziemlich egal. Es muss aber einfach dahin gehen, dass die NFL das Gefühl hat, wir gehen damit ordentlich um und wir tun da was für uns sinnvoll ist.
Na, vor allen Dingen war ja auch also absolut berechtigte Reaktionen, nicht nur in den Medien, sondern halt auch im Social Media. Ich meine, das ging ja rauf und runter, das ist ja wieder ein Fegefeuer und auch die Reaktionen von NFL-Spielern, ehemaligen NFL-Spielern, da gab es ja unheimlich viel. Aber ich finde irgendwie so diese ganze, also diese Relation, die du auch angesprochen hast, wie gesagt, brauchen das Fass nicht aufmachen, aber das ist etwas, was eigentlich immer im Raum steht. Und ja gut, okay, wenn er gesperrt wird, gesperrt, aber soweit ich das verstanden habe, irgendwie der Signing-Bonus oder sein Salary bleibt davon vollkommen unberührt. Also
der Punkt ist ja, dass die Browns seine ganze Salary, seinen Signing-Bonus so gedreht haben, dass es alles am Ende seines Vertrages, aber mindestens ab Jahr 2 eigentlich erst richtig losgeht, sodass, wenn er jetzt 6 Spiele oder vielleicht ein Jahr gesperrt wird, gar nicht so viel wegfällt von seinem Vertrag. Das ist ja alles sehr, sehr merkwürdig bei diesem Thema.
Ja. Ne? Wir reden ja auch nicht von einem Fall, sondern wir reden ja hier von Dutzenden.
Aber ich möchte gerne nochmal, also das finde ich auch, habe ich mir auch angehört, Adrian Franke macht das in Downset Short, also eine Kurzfolge von deren Podcast, und da die Empfehlung hin, hör dich das mal gerne an, wenn dich das Thema weiter interessiert, zeigt schon ziemlich genau, was dieses Urteil bedeutet, wie dieser ganze Mechanismus funktioniert. Ja. Das müssen wir gar nicht heute kurz in den News machen, sondern da weisen wir gerne drüben auf die Kollegen, die machen das wirklich gut.
Genau, aber das ist auch nochmal ein Thema, was ja sein kann und was für die NFL halt wahrscheinlich eine Katastrophe wäre. weil, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann zwar jetzt noch eine Sperre ausgesprochen werden, beispielsweise ein Jahr von der NFL, und dann kann die NFLPA vor Gericht gehen. Solange die vor Gericht sind, ist das dann nicht rechtskräftig, mehr oder weniger, sodass in der Theorie Deshaun Watson am Anfang der Saison spielen könnte.
Fraglich ist nur. In der Preseason kann er spielen. Solange dieser Appeal noch läuft, könnte er jetzt in der Preseason spielen.
Genau. Machen sie natürlich wahrscheinlich nicht, weil Preseason auch scheißegal ist. Aber ja, insgesamt ist es ein riesen Hickhack. Wahrscheinlich hat sich auch Goodell gewünscht, dass Sir Robinson einfach sagt, ja, komm, ein Jahr weg, fertig. Dann wäre, glaube ich, wäre alles gut gewesen. So, jetzt stehen sie da. Jetzt gibt's wahrscheinlich, wird ja langsam auch mal wieder Zeit, einen schönen Fight zwischen der Gewerkschaft, der Spielergewerkschaft und der NFL. Und ja, ich glaube, das Thema wird uns leider noch ein paar Wochen begleiten.
Das kennen wir nicht anders. Ich wollte noch ganz kurz am Ende des Teils hier einen kleinen Podcast-Tipp loswerden. Wenn ihr noch Lust habt, euch auf die Saison vorzubereiten, inhaltlich gar nicht so sehr thematisch, aber eher so Stories aus der Vergangenheit. Luck, also der Nachname von Andrew Luck, gibt es als Podcast, sechsteilige Serie von The Athletic, gibt es auf Spotify, auf Apple Podcast, natürlich auch in der The Athletic App. Sensationell. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der mir irgendwie auch fehlt. Ich finde dieses Ende total unzufriedenstellend. Und dass der so von einem Moment auf den anderen dann verschwunden ist, ist einfach echt
schade. Ich kann mich da noch ziemlich genau dran erinnern. Ich glaube, es war so vor 3 Jahren, kann das sein? Ziemlich genau sogar, ne? Irgendwie, also auch kurz vor der Saison, glaube ich.
Ich glaube, im Juli,
2019, ja. Irgendwie sowas. Also relativ genau vor 3 Jahren. Aber er hatte ja auch einige Verletzungen. Aber ich weiß noch genau, als ich dann die News mitbekommen habe, ich dachte so, oh, schade. Den hätte ich echt gerne noch ein paar Jahre gesehen. Ja, also er hat sich ja
nicht mal ein ordentliches Team, eine ordentliche
O-Line. Ja, also hat er auch von Tag 1 abgeliefert. Ja. Ich kenne seinen Vater, Oliver Luck, mit dem habe ich sogar mal, der spricht auch hervorragendes Deutsch übrigens, mit dem habe ich mal für den NDR damals einen Pro Bowl kommentiert. Ja,
war der nicht auch Commissioner?
Ja, ja, genau, NFL Europe, ganz genau. Hatte viel, viel Kontakt zu ihm, also super Typ, also war ganz großartig und einer so der Amerikaner, die du so in deinem Leben in Football kennenlernst, die wirklich also exzellentes Deutsch gesprochen haben, ja, muss man wirklich sagen. Also richtig, richtig gut. Und ich kenne Andrew natürlich auch noch als kleinen Jungen, ist er rumgerannt, hat Bälle geworfen und so. Das ist schon krass. Und man hatte eine ganz andere Assoziation zu ihm so, ne? Und, und dann halt einfach auch, war einfach so ein geiler Quarterback. Hat einfach richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Hatte ein bisschen Pech, auch natürlich mit einigen Verletzungen. Aber das ist natürlich auch eine brutale Entscheidung für ihn gewesen, so wie er das damals auch gesagt hat. Aber er hat die Entscheidung für sich getroffen. Und für ihn ist es die beste Entscheidung gewesen. Also er hätte ja noch sehr, sehr viel Geld verdienen können, muss man ja auch wirklich ganz klar sagen. Also in den nächsten Jahren wäre ja noch einiges gegangen. Aber er hat die Entscheidung für sich und für seine Gesundheit getroffen. Und das kann man natürlich auch respektieren. Aber ich weiß noch, wie mich das irgendwie echt traurig gemacht hat, dass man den nicht mehr am Sonntagabend sehen kann.
Ja, dann lass uns gerne, der Titel der Sendung war ja ziemlich klar und deutlich, es wird alles sehr einfach, möglicherweise sehr einfach für Brady in der NFC South. Ich glaube, Remo, den Titel hast du dir ausgedacht, wenn ich das richtig gesehen habe?
Ja. Ja, ja, ich habe... Ich habe auch in die Beschreibung schon geschrieben, dass es ja immer den Vorwurf gab, dass Brady irgendwie immer eine leichte Division hat. Ich meine, die Bills waren nicht die Bills, die sie jetzt sind, als Brady in New England war. Und jetzt gefühlt, also die Saints waren immer eine Macht, sind auch sicherlich jetzt kein Bottom-Feeder-Team, aber es fühlt sich doch so an, als wäre es jetzt nicht allzu hart für die Buccaneers, da wieder die Division einzuheimsen.
Ja, erstmal fand ich schön, dass Brady erstmal seinen Patriots zumindest einen kleine Hilfe gemacht hat, indem er den Dolphins mit seinem Besuch in Miami von vor anderthalb Jahren den Draftpick nächstes Jahr weggeschnappt hat, wenn man das mal ganz gemein so sieht. Also scheinbar ist er in der AFC East ja immer noch ein relevantes Thema. Lass uns anfangen, gerne in der NFC South, aber mit den Quarterbacks. Ich gebt mir einmal eine Übersicht und ihr erzählt mir, was ihr darüber denkt. Bei den Buccaneers auf jeden Fall Brady. Bei den Saints ist einer der Lieblingsquarterbacks von Max. Ja. Jameis Winston, da freue ich mich gleich sehr drauf.
Ja.
James. Marcus Mariota kehrt zurück.
Freue ich mich auch drauf.
Ist wieder QB1.
Ja.
Und dann haben wir bei den Panthers, und da kam heute auch noch eine Meldung aus dem Trainingscamp, die Nummer 1, Baker Mayfield. Der versucht nochmal seine zweite Karriere in Bewegung zu bringen. Welchen Quarterback findet ihr am interessantesten? Max, fang du doch mal an.
Ich finde eigentlich alle Quarterbacks gar nicht so uninteressant. Also ich finde also gerade auch mal, weil man sich auch einfach fragt, okay, was passiert jetzt? Man fragt sich, was passiert mit Tom Brady bei den Bucks? Man fragt sich das ja seit gefühlt 2 Jahrzehnten. Kann der noch mal so abliefern? Mit Sicherheit. Also klar, wenn er Gesundheit ist, das geht bei allen natürlich so. Aber was passiert mit Brady bei den Bucks? Also das ist schon mal eine ganz interessante Sache. Jameis Winston, auch aus einer wirklich unangenehmen Verletzung, wieder am Start. Glaube ich auch, dass da wirklich was gehen kann. Ich habe ja letztes Jahr schon in meiner Bold Prediction gesagt, dass wir noch sehr viel über ihn reden werden, und hat er sich direkt danach verletzt.
Ich muss gerade melden, das sagen die gerne in den Comments, ich gucke gerade nach. Scheinbar hat er sich auch gerade jetzt verletzt. Also Worst Case ist, dass wir jetzt gerade live in der Sendung sind, über ihn reden wollen.
Und er
scheint sich die Schulter ausgekugelt zu haben.
Super.
Genau, ich habe in den News was vom Fuß gelesen. Vielleicht ist er auch gleich an 2 Fronten.
Würde zu ihm passen.
Ja.
Ja, krass. Nee, und dann hast du aber auf jeden Fall natürlich Mariota, den haben wir ja auch irgendwie nur ganz sporadisch, ganz punktuell im Einsatz gesehen, dass er jetzt wieder eine Nummer 1 wird. Also von dem halte ich auch relativ viel. Also viele haben den mehr oder weniger abgeschrieben, aber ich finde, der kann auch Football spielen. Also der kann auch ein Team führen. Aber da ist eben, wie gesagt, die Frage, wie sich das jetzt abzeichnet, auch weil er eben auch nicht ganz so viel gespielt hat. Ja, und bei Baker, ich glaube, für Baker ist es natürlich auch nochmal eine ganz interessante Situation. Klar war er auch angeschlagen, klar hat er aber auch gesund nicht die besten Spiele oder das beste Spiel seines Lebens gemacht. Aber ich glaube, dass auch er durchaus überraschen kann. Also ich finde, das gesamte Paket, wenn James jetzt am Start ist und spielen kann, finde ich eigentlich total interessant. Also will ich auf jeden Fall sehen und gucken, was da geht. Und vor allen Dingen auch mit den Saints, ob das wirklich für die Bucks so klar ist, wie wir das immer. Ganz am Anfang wird es, glaube ich, nicht ganz so leicht, aber dann später wird es für die Bucks ein bisschen entspannter, glaube ich, ne?
Aber also ich glaube, wenn man auf die Quarterbacks guckt, versteht man vielleicht ein bisschen auch den Titel. Also ich bin ja Jameis Winston Fan in gewisser Weise, glaube aber nicht, dass der ein Super Bowl Quarterback sein kann. Dafür ist er einfach zu boneheaded, macht da zu viele verrückte Sachen. Die 30-30 Saison kam ja nicht von irgendwo her. Aber mir macht Spaß zuzugucken, weil halt immer alles passieren kann. Marcus Mariota dagegen, Max, ich wundere mich ein bisschen, dem habe ich wirklich nie gerne zugeguckt, eigentlich beim Footballspielen. Klar, wenn er den Ball mal wegnimmt und anfängt zu rennen, ja,
immer noch, der ist immer noch dieser eigene Touchdown-Run gegen die Chiefs weh. Wenn ich Marcus Mariota tue, das
geworfen, gefangen,
gegen die Titans, dieser verlorene Playoff-Spiel wegen seinem scheiß Ball, den er da irgendeinem Typen abwirft und dann selbst fängt.
Es ist halt ein Highlight-Quarterback, genau wie ich gesagt habe.
Naja, aber ich weiß nicht. So, also wenn er wirklich wirft und auch seine eigenen Leute anspielen will, finde ich, ist da immer ein... Geht so. Also ich finde ihn eigentlich eher langweilig als Quarterback. Baker finde ich als Person auch unterhaltsam, bin mir aber noch nicht mal sicher, dass Baker wirklich der Starting Quarterback sein wird. Also so, was man jetzt aus den Trainingscamps hört, ist er ja nicht von vornherein der gesetzte QB1, sondern...
Das hab ich genau heute anders gehört. Ich habe genau gelesen, dass, ich glaube, es war Ian Rappaport, der gesagt hat, Baker wird die Nummer 1 sein und Sam Darnold darf versuchen, ihm den Job wegzuschnappen. Also ich glaube, die Nummer 1 ist er schon.
Aber zum Beispiel wurde heute wieder im Training Camp, hat Baker einen Touchdown geworfen auf seinen ehemaligen Kollegen Rashad Higgins und wurde danach zu viel gefeiert. Dann hat Rashad Higgins eine Flag im Training fürs Taunting bekommen. Und dann wurde die ganze Offense um Baker Mayfield, nach einem Baker Mayfield-Touchdown, einfach musste eine Strafrunde laufen.
Richtig.
Also, Matt Rhule, ich weiß es nicht. Über die sprechen wir ja auch später noch, über die Coaches. Aber insgesamt die Situation, also ist ja auch, ich glaube auch, Baker Mayfield macht es am Schluss, ist der bessere Quarterback im Vergleich zu Sam Darnold. Aber auch der ist ja, ja, ist kein Top 10 Quarterback, ist kein Top 15 Quarterback. Genauso Marcus Mariota ist kein Top 20 Quarterback. Und Jameis Winston ist auch kein Top 15 Quarterback.
Naja.
Also mir fallen da wirklich ein paar ein, die ich da lieber hätte an der Center. Und das Ganze zusammen, und dann hast du halt Tom Brady, der gefühlt einer der Top 5 MVP-Kandidaten wieder ist in Vegas bei den Wettanbietern. Und der Mann wird halt noch vor der Saison, oder ist er jetzt schon 45 geworden? Ich weiß nicht mehr.
Er hatte Geburtstag. Er hatte letzte Woche Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch, hatte er Geburtstag.
Krass. Ja.
Also ohne Frage ist das Thema. Aber wenn ich mir die Teams angucke, dann braucht man ja nicht immer den mega Top-10-Quarterback, um da vorne bei zu sein. Nur für mich ist das Gefühl, welcher dieser Quarterbacks kann sein Team auch in die Playoffs führen. Und ich würde gerne mal einen in der gesamten Saison gesunden Jameis Winston in einem anderen Team als einem von Bruce Arians geführten All or Nothing. Ich gebe voll Gas und dann gucken wir, was rauskommt, Team sehen. Und finde es extrem spannend, was der am Anfang der letzten Saison gesehen hat, war zumindest Durchschnitt. Das ist Top 15, Top 16. Ein Durchschnittsquarterback, der bei First Downs ein bisschen besser aussah als der Rest. Ansonsten sehr im Durchschnitt drin war. Mhm. Aber der am Ende in Ordnung gespielt hat. Bei Marcus Mariota habe ich immer wieder und höre ich auch jetzt wieder diese Angst, dass er zu nett ist, dass er kein Team führen kann, dass er nicht der Vocal Leader ist, wie man im Englischen dann so schön sagt, sondern eher so ein ruhiger Typ, der zu allen nett und freundlich ist, aber der am Ende den Ball dem gibt, der am lautesten schreit und der am meisten möchte und nicht dem, wo der Ball hin muss. Und ich glaube, das könnte ein riesiges Problem sein, weil gerade dieses Team der Atlanta Falcons mit sehr vielen jungen Leuten, mit einem Tight End, mit dem besten Receiver, der irgendwie ganz jung ist, der gerade als Rookie aus dem Draft kommt, die brauchen eigentlich einen Leader, die brauchen einen erfahrenen Typen, der weiß, was er da macht und der vielleicht nicht der beste athletischste, sportlichste Typ ist, der aber ganz genau einen Plan hat, wie er dieses Team führt. Und ich glaube, wenn er das nicht ist, dann haben die Falcons ein riesiges Problem.
Aber vielleicht passt es doch. Also ich meine, das ist ja das Schöne, dass wir hier so schön spekulieren können. Und vielleicht ist es genau, also ich meine, wir müssen halt, du hast es ja angesprochen, es ist halt wahnsinnig junges Team, aber vielleicht, und da ist auch jetzt nicht, wenn man drauf guckt auf die Namen, da ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, krass, oh wow. Sondern da sind halt ein, zwei Namen so, die durchaus ein paar Plays machen können, das ist auch okay, aber es ist halt eben nicht so die breite Masse. Also wenn du überlegst, ne, wenn bei den Bucks jetzt mit Goodwin, mit Evans, also das sind ganz andere Kaliber, die da aufeinandertreffen. Ne? Also
aber ich finde bei den Saints, mit Chris Olave, mit Michael Thomas, wenn der wirklich
gut ist, auf jeden Fall.
Sensationelles Potenzial.
Aber jetzt das Vergleich zu den Falcons, also es wird allgemein, glaube ich, nicht so leicht sein für ihn da. Aber wie gesagt, ich träume da auch gerne und ich denke auch, dass er echt was gehen kann.
Remo diskutiert gar nicht mehr mit uns, der diskutiert schon mit den Kommentaren und sagt, reagiert ihr auf Kommentare. Das
ist ein Quatsch.
Genau, das ist schön. Also Remo, KevKev999, nee. Auch für den Podcast hinterher, sagt nochmal, war Remo es nicht, der vor ein paar Monaten Baker Mayfield als Top-10-Quarterback hingestellt hat?
Aha.
Nein, und da habe ich auch geschrieben, nein, niemals Top-10. Ich bin auch großer Baker-Fan, weil ich ihn einfach als Typ irgendwie geil finde und weil der hat ja auch so eine irrationale Selbstvertrauen. Also der stellt sich ja hin und sagt, ich bin der beste Spieler auf dem Platz und ich kann jeden Wurf und ich bin der Schnellste auf dem Platz und wird dann aber leider an der Sideline umgerannt von irgendeinem Linebacker, der ja halt doch viel schneller ist. Das ist halt ein Problem gleichzeitig eine große Stärke von Baker. Für mich
aber ist er aber auf Bakers Fall Problem ist ja sein Vater, Remo. Also am Ende, dieses Selbstbewusstsein hat er ja nicht ohne Grund. Der ist im College, mehrfach das College gewechselt, von Texas Tech geflohen, weil sein Vater gesagt hat, ist der Beste der Welt und er müsste alles bekommen und er darf keine Konkurrenz haben. Und das ist ja auch in Cleveland nochmal ein bisschen zutage getreten, dass sein Vater scheinbar sehr großen Impact hat, sagt, er ist der beste Athlet, der beste Quarterback aller Zeiten dass das eben immer noch relativ großen Impact hat. Also da ist ja schon so ein bisschen eine Red Flag familiäres Umfeld zu sehen, oder?
Ja, vielleicht. Also ich glaube auch, dass Baker Mayfield ein solider NFL-Quarterback ist. Nur glaube ich auch, dass der eine gute Saison eigentlich nur spielen kann, wenn das Surrounding stimmt, also wenn alles drumherum stimmt. Deswegen hat er in Cleveland ja auch mal eine gute Saison gespielt. Cleveland hat ein gutes Team drumherum. Die Panthers, auch tut mir wirklich leid. Keep pounding, aber ist halt wirklich, die gehen nicht in die Saison mit einem Kader, wo ich sage, oh ey, die bräuchten nur, die sind nur ein Quarterback davon entfernt, ganz vorne mitzuspielen. Da fehlt's an allen Ecken und Enden. Und dann, dafür ist Baker meiner Meinung nach nicht der richtige Quarterback. Das Gleiche gilt auch für Mariota oder dann Desmond Ridder, von dem haben wir noch nichts gesehen in Atlanta. Und auch ehrlicherweise, Jameis Winston fällt für mich in die gleiche Kategorie, wobei die Saints sicherlich besser aufgestellt sind als die Panthers und Falcons. Aber auch da sind vor allem in der Offense für mich so viele Fragezeichen. Also Michael Thomas hat jetzt gefühlt 2 Jahre kein Football gespielt. Dann Chris Olave ist ein Rookie. Da muss man immer erstmal vorsichtig sein. Auch wenn er ein First-Round-Pick ist, heißt es nicht, dass er abgeht, dass er Justin Jefferson oder Jamar Chase ist. Kann auch sein, dass Chris Olave eher ein N'Keal Harry ist. Und der würde dir auch nicht so viel bringen jetzt. Und von daher, Kamara ist noch gesperrt, die ersten 6 Spiele, glaube ich. Von daher wird es auch für Jameis nicht leicht. Und meiner Meinung nach ist er eben auch ein Typ Quarterback, der ein Top-Surrounding um sich rum braucht, um da gute Leistung abzuliefern. Und bei allen 3 Teams, außer bei den Bucks, wo wirklich alles drumherum stimmt, auch bis auf die Verletzung von Ryan Jensen jetzt. Deswegen sind für mich, kann ich auch vorwegnehmen, ist auch kein Geheimnis, glaube ich, die Buccaneers haushoher Favorit in der Division.
Vielleicht eine weitere Frage zu den Quarterbacks noch, bevor wir da zum Ende kommen. Glaubt ihr beide, dass bei allen 4 Teams der Starting Quarterback jetzt der Starting Quarterback am Ende der Saison sein wird?
Boah.
Ich sag mal, also
nein.
Die Situation bei den Panthers mit Sam Darnold, aber auch mit Matt Corral ist spannend. Die Situation bei den Falcons, du hast Ridder gerade schon gesagt, auch da wartet eigentlich der Rookie-Quarterback schon auf seinen Einsatz. Sind das Bridge-Quarterbacks, die sie da haben, und der wird dann mit der Saison irgendwann eingewechselt, wenn es nicht so gut läuft oder wenn die letzten 3 Spiele eh nichts mehr zu holen ist? Oder haben die ihre Lösung für länger gefunden?
Ich glaube, dass Desmond Ridder wird auf jeden Fall spielen, vielleicht sogar mehr Spiele machen als Marcus Mariota. Bei den Panthers weiß ich es nicht. Also vielleicht, wenn die Saison früh verloren ist, wollen sie gucken, was sie aus Matt Corral rauskriegen, was sie da haben überhaupt. Würde ja auch Sinn machen. Ich glaube nicht, dass Sam Darnold da Baker Mayfield den Rang abläuft, wenn der sich nicht verletzt. Genauso glaube ich nicht, dass Andy Dalton Jameis Winston den Rang abläuft, wenn der sich nicht verletzt, aber der hat sich nur heute schon verletzt. Also mal gucken, wie schlimm das ist.
Also es scheint wirklich der Enkel, der Knöchel zu sein. Er ist umgeknickt und
alles gut.
Und da kann alles von
10 Tage
einem Bänderriss bis zu einer leichten kleinen Prellung irgendwie dabei sein. Obwohl Prellung auch.
Wir haben einen Orthopäden hier, das sind 10 Tage, das ist wieder gut. Dann kriegst du eine Schiene und dann geht das wieder. Ne? Genau. Darfst halt nur keine Cuts machen, ne? Muss halt nur gerade auslaufen, dann geht das.
Als ich mir das Außenband gerissen habe im Knöchel beim Basketballspielen, meinte auch ein Freund, hat drauf geguckt und der Knöchel war ungelogen so groß wie ein Handball.
Der wird groß.
Und ja. Ein Freund von mir hat drauf geguckt, meinte, ja, mach ein bisschen Eis drauf. 3-4 Tagen ist wieder gut.
Ist so.
Ja, alles ja. Klar.
alles klar.
Wär ganz nett, wenn du mal das Auto holen könntest und wir mal kurz um die Ecke fahren könnten ins nächste Krankenhaus.
Vielleicht doch noch ein CT machen.
Ja.
Vielleicht ist doch lass ein bisschen Knochen ab. Ja, ich meine, da geht es ja wirklich auch von bis. Ne? Machen wir jetzt auch nicht irgendwie schönreden, das Ganze. Das kann auch sehr unangenehm sein, sehr langwierig sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt also, ne, nicht die Verletzung, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Ich glaube, es war sogar bei einem Horse-Collar-Tackle irgendwie. Ne? Da ist er ja irgendwie so nach hinten gezogen worden und hat sich dann irgendwie das Kreuzband dabei gerissen oder so, ganz übel. Naja, aber ich glaube schon, dass wir den sehen werden. Vielleicht nicht unbedingt in der Preseason, aber dann zum Saisonstart werden wir den sehen. Aber um die Frage noch ganz kurz zu beantworten, ich sehe das sehr ähnlich, aber ich glaube, dass es eher daran liegen wird, dass nicht alle 4 Quarterbacks fit bleiben werden. Also das wird, glaube ich, also auch Mariota läuft ja dann auch, wie gesagt, mal ganz gerne. Das wird von Jahr zu Jahr gefährlicher in der NFL, muss man ganz klar sagen. Da sind so viele krasse Geistesgestörte in der Defense, die halt alles darauf setzen, ne? wenn da ein Quarterback den Ball in die Hand nimmt und losläuft, wenn der es nicht zur Sideline schafft oder halt vergessen hat, dass er auch sliden kann, dann schlägt das halt richtig ein. Und das ist halt auch kein Spaß. Ne? Also wenn dir das in der NFL passiert, dann ja, musst du aufpassen. Unabhängig mal ganz davon, was in der Pocket passieren kann. Ne? Und wir wissen ja auch, dass Jameis Winston auch gerne mal so ein Typ ist, der dann trotzdem auch noch versucht, die 40-Yard-Bombe zu schmeißen, selbst wenn einer schon an seiner Schulter hängt. Und dabei passieren eigentlich immer die schlimmsten Sachen für die Offense. Ja. Aber ich glaube, das liegt dann eher daran, dass ich nicht glaube, dass alle vier Quarterbacks gesundheitlich bis zum Ende des Jahres durchhalten werden.
Wie würdet ihr die vier Quarterbacks ranken? Remo, fang doch mal an.
Also alle Top, bei Remo sind sie alle Top 10, hat er ja schon längst gesagt.
Alle Top 10. Brady an 3. Nein. Ja, also Brady ist meilenweit vor den anderen dreien. Und dann ist es für mich Jameis und Baker und ganz am Ende Mariota bzw. Desmond Ridder, von dem haben wir noch nichts gesehen, aber ja.
Ja, ich sehe Baker noch ein bisschen, noch eine Nasenspitze vorne, ne, muss man ganz, auch so sehr ich Jameis auch mag, aber ich glaube, Baker kann, es ist auch super systemabhängig. Ich meine, guck dir an, was in Cleveland passiert ist. Wir haben gerade über die Running Back und das Duo gesprochen und das Running Game und die Offensive Line. Das ist natürlich für ihn als Quarterback, hat das ja natürlich einen sehr, sehr großen Impact. Also ich bin gespannt, wie er sich halt auch in einem anderen System macht, was halt nicht so ein dominantes Laufspiel hat, wo er auch wirklich dann gefragt ist, aus der Pocket House den Ball zu verteilen. Und er ist ja nun auch nicht wirklich der Größte. Also das sind alles so Faktoren, die spielen natürlich auch da eine große Rolle. Trotzdem sehe ich ihn dann vielleicht doch eine Nasenspitze vorn.
Sehen wir mal, Jonathan Horst sagt, Tom Brady, ist schon die Abkürzung immer, dann Baker Mayfield, Jameis Winston, Marcus Mariota, das ist auch deine Meinung, richtig?
Mhm, ja.
Würde ich prinzipiell mitgehen, bin ich auch eher.
Und zack, bumm, haut Jameis 35 Touchdowns und 3 Interceptions raus.
Einmal übrigens ein Dankeschön an Tessa, die gerade die Spammer bei uns aus dem YouTube-Kanal raus.
Das ist sehr nett.
Haut sensationell schnell, danke dir, Tessa. Dann lass uns weitermachen mit den restlichen Offensivwaffen. Also wir sprechen über Wide Receiver, über Running Backs, über Tight Ends. Fangen wir mal an bei den Wide Receivers. Welches der vier Teams in der NFC South hat aus eurer Sicht die stärksten Wide Receiver?
Naja, auch da, ich glaube, gibt es nicht groß Diskussionsbedarf. Also was die Buccaneers da aufs Feld stellen, ist schon eine Ansage. Muss man ganz klar sagen. Also die Top 3 Receiver oder Starting Wide Receiver aktuell sind Godwin, Evans und Julio Jones. Kann man an sich mal machen. Also auch wenn Julio Jones nicht mehr der Julio Jones aus den Atlanta-Tagen ist, glaube ich, dass der noch eine okaye Nummer 3 Option ist. Also,
absolut, ja, sehe ich auch so.
Und dann hast du ja auch noch Russell Gage, der hat auch schon gezeigt, dass er es kann. Scotty Miller darf man bei Brady auch nicht unterschätzen. Also diese Breshad Perryman, die sind schon extrem gut aufgestellt.
Ja, es macht auch Spaß, wenn du dann natürlich einen Quarterback hast, der extrem gut ist daran, nicht nur jetzt Spielzüge umzusetzen, sondern auch Spielzüge auch eben auf das, was er defensiv erkennt im Pre-Snap, dann auch anzupassen, zu adjusten und dann auch, es sind ja in der NFL unfassbar viele Option Routes. Das heißt, man sagt nicht, okay, du läufst jetzt 10 Yards geradeaus und dann bleibst du stehen. Das machst du halt nur, wenn die Defense das und das macht. Es kann auch sein, dass du nach innen läufst, kann sein, dass du nach außen läufst, kann auch sein, dass du einfach Vollgas gibst und einfach geradeaus läufst. Und das ist nur eine ganz einfache Optionsmöglichkeit für einen Wide Receiver. Und je besser die halt sind und je besser das Timing auch mit dem Quarterback und dieses on the same page sein ist, das macht natürlich extrem den großen Unterschied, weil du nie aber du läufst weniger Gefahr, dass die Defensive einfach dir genau das wegnimmt durch das hervorragende Scouting und die Vorbereitung, was du jetzt gerade versuchst, sondern ein Spielzug kann in 5, 6, 7 verschiedenen Variationen enden. Wenn du den so oft hintereinander spielst, wird er niemals gleich aussehen. Und einfach dieses Paket an Experience, dieses Paket an auch an Playmakern kombiniert mit Tom Brady, der genau weiß und auch schon vorher weiß, bevor der Receiver seinen Cut macht, wo er hinlaufen wird, das ist schon echt sehr, sehr gefährlich.
Um vielleicht direkt die Titans mitzunehmen, wird es Tom Brady und die Buccaneers stören, dass Gronk nicht mehr Teil des Teams ist und wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen wird?
Also für die Partys auf jeden Fall. Aber ja, also man hat ja bei Gronk gesehen, dass er halt auch nicht mehr da war, wo er schon mal gewesen hat. Immer noch mega Plays gemacht, gar keine Frage. Aber man hat auch schon gesehen, dass Tom ihn gerne noch ein, zwei Yards weiterwerfen wollte, so weiterschicken wollte, was einfach dann nicht immer hundertprozentig da war. Aber auch natürlich jemand, gerade auf der Tight-End-Position, wo so viel, das ist ja ein bisschen wie so ein Flipper, wenn du auf der Tight-End-Position Passrouten läufst. Ne? Erstmal musst du irgendwie versuchen, an einem Defensive End vorbeizukommen. Das kann schon interessant werden. Dann hast du auf jeden Fall irgendwie nochmal so einen Outside-Linebacker im Gesicht, der dich versucht zu rerouten, also nach innen zu treiben, nach außen zu treiben und einfach dich davon abhält, deine Passroute zu laufen. Und dann steht da noch ein Safety oben drüber, dann kommt meistens irgendwie noch ein Linebacker dazu. Also das ist schon sehr interessant, was da in der Mitte abgeht. Ich habe ja so Slot-Receiver gespielt, aber ich glaube, dass also er hat natürlich schon immer einen Impact gehabt, aber ich glaube, dass sie das auch kompensieren können. Aber kann auch gut sein, dass es dann doch mehr in die Vier-Receiver, in die sogenannte Flush-Personal, Ten-Personal gehen wird.
Ja, also Gronk war ja fairerweise, war ja nicht mehr die Big-Play-Waffe, die er teilweise in New England war. War halt ein Chain-Mover, auf den sich Brady verlassen konnte immer. Mit Cameron Braid haben sie jetzt einen Tight-End, der, glaube ich, als Receiver auch extrem gut ist. Es hat auf jeden Fall nicht der Blocker, der Gronk ist. Ich glaube, das wird ihnen am meisten fehlen. Aber dafür haben sie, wie gesagt, also wenn du eine Starting-Aufstellung hast und du hast einen Julio Jones und Mike Evans in der Aufstellung, die für einfach schon massivste Wide Receiver sind. Ja, ja. Sind ja richtige Pakete. Und die können notfalls auch mal blocken. Ja, und ich glaube, da haben sie eine ganz gute, also mit Julio Jones auf jeden Fall auch einen Big Buddy nochmal geholt, der notfalls auch in der Mitte mal die Chains moven kann. Genauso wie Mike Evans wird nicht nur immer lang gehen und immer nur die Big Plays gehen. Auch den werden sie da sicherlich mal einsetzen. Dann haben sie Cameron Braid, der auch ein guter Tight End ist, und Kyle Rudolph, einfach damit sie trotzdem noch einen alten Tight End haben wahrscheinlich.
Wie sehen denn die anderen Wide Receiver Corps aus? Wir haben jetzt sehr viel über die Buccaneers gesprochen, aber ist ja schon interessant bei den Saints mit Chris Olave, bei den Falcons Kyle Pitts, wahrscheinlich einen der besten Tight Ends, oder das beste Tight End Talent, aber auch einen Top
5 Tight End. Aber ist er denn ein Tight End? Müssen wir immer wieder reinschmeißen. Ist er denn?
Das ist ja aktuell egal. Wir reden ja über die Offensivwaffen der Teams. Da würde er ja bei beiden reinfallen. Ja. Aber dazu eben noch Drake London als Rookie dazu. Das sieht doch schon eigentlich ganz spannend aus. Also wirklich viel frisches Blut, sehr viele junge Spieler. Mit Thomas kommt bei den Saints ja prinzipiell auch ein Spieler eigentlich zurück, der wie eine Neuverpflichtung sich anfühlt.
Das ist ja auch so ein Impact-Player, aber warum haben wir denn, ich habe mich immer gewundert, warum man von dem nichts gesehen hat in den letzten Jahren. Ne? Also 2 Jahre, hat der Remo vorhin schon gesagt, okay. 2 Jahre, naja.
Zwei Jahre verletzt.
Ja, aber so, ja, es gab ja auch mal so ein bisschen,
ja. Der hat sich vor 2 Jahren am ersten Spieltag verletzt und dann hat er, glaube ich, die Saison versucht durchzuspielen, aber eigentlich immer wieder ausgefallen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, das Dümmste, was du machen kannst, wenn du so eine Verletzung hast. Dann
schleppst
du
es mit.
Und dann wurde das chronisch, oder?
Ja.
Und dann gab es ja immer wieder auch Stress mit dem Team.
Also genau, das meine ich ja. Das meine ich ja, genau.
Mhm. Und also Michael Thomas, 2 Jahre raus zu sein und dann zu sagen, Michael Thomas ist der Michael Thomas, der vor der Verletzung war, einfach so, und ihn dafür einzutragen quasi ins Sheet für wieder, ich weiß nicht, der hat ja auch sämtliche Rekorde damals gebrochen, was die Catches anging.
Ja.
Also der hat ja um die 150 Bälle gefangen.
Separation Monster, oder? Also das war einfach jemand, der auf ganz kurzer Distanz im Slot schon diesen halben Meter vorhatte und eigentlich immer diesen Schritt voraus war, um die Verteidiger echt
Ja, hat sich 1000 Jahre Saisons gespielt. Also der ist schon ein extremer Impact-Player.
Ja. Aber du verlässt dich bei den Saints, verlässt du dich drauf, dass Chris Olave ein Top-Outside-Receiver sein kann. Weil Michael Thomas, selbst wenn er annähernd die Leistung bringen kann, die er vor den Verletzungen gebracht hat, ist ja kein Ex-Receiver, kein klassischer. Der fühlt sich in der Mitte des Feldes zu Hause. Genau da, wo Jarvis Landry auch spielt. Also beide sind ja keine Outside-Receiver im klassischen Sinne. Und du verlässt dich jetzt darauf, dass ein Rookie diese Rolle einnehmen kann. Weil wenn er das nicht kann, dann müssen die Gegner eigentlich die Mitte des Feldes einfach dicht machen und dann ist gut, weil Alvin Kamara ist zwar auch, wenn er dann wieder spielen darf nach seiner Sperre, auch gefährlich im Receiving Game, aber auch der läuft ja nicht, der spreadet ja nicht das Feld. Also ich weiß es nicht. Klar, von den Namen liest sich das auch gut. Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris Olave, First Round Pick. Dahinter hast du ja auch noch Traquan Smith, Marquez Callaway. Ist alles nicht schlecht. Auf Tight End muss man gucken. Auch da weiß ich nicht, Adam Troutman oder Taysom Hill, ob das Taysom Hill am Schluss der Starting Tight End sein kann. Insgesamt bin ich mir halt nicht ganz sicher, was dieser Receiving Call, vor allem in Verbindung mit Jameis Winston als Quarterback, wie diese Offense aussehen soll. Vor allem jetzt, wo Sean Payton weg ist. Also auch ja. Sean Payton-Faktor gab es ja nun auch in New Orleans. Also man kann ja nicht von der Hand weisen, dass Sean Payton einfach ein geiler Offensive Coach war. Ich weiß nicht, wie die Offense aussehen soll. Ich kann sie mir auch überhaupt nicht vorstellen aktuell, weswegen das bei mir so ein bisschen unterm Radar fliegt, obwohl die Namen auf dem Papier natürlich irgendwie geil sind.
Ja, ist auch interessant, ob Hill wieder ohne Sean Payton halt auch wieder so eine Hybridrolle übernimmt oder ob er sich vielleicht ein bisschen mehr auf eine Position fokussiert oder ob er wirklich dann wieder.
Auf welche denn?
Ja, genau. Auf welche denn? vielleicht diese H-Back-Tight-End-Position, weil er ist ja auch ein Monstrum, ne? Aber wenn ich so einen Spieler hätte.
Jacob Johnson, Running-Back-Tight-End-Mischung.
Ja, ja, genau. So einfach so kein klassischer Fullback, sondern jemand, der auch sowohl im Passing als auch im Running-Game im Einsatz kommt, aber eben halt einfach eine absolute, so eine Hybridwaffe ist. Aber das könnte auch gut passen. Aber ob man ihn halt jetzt ohne Sean Payton halt auch als Quarterback in irgendwelchen Paketen wieder sieht, ja, das ist, finde ich sehr interessant. Ich glaube, also wenn ich die Offense koordinieren würde, würde ich auf jeden Fall ein Package haben, wo er auch direkt mit dem Snap den Ball bekommt und dann ein paar witzige Sachen damit zu machen. Ne? Also das würde.
Hat sie mir auch zu viel, also dass er das
nicht. Wäre schon ganz gut, wenn man ihn dann auch nutzen würde. Und er liefert ja auch ab. Ne? Also es war ein bisschen reckless und auch ein bisschen natürlich immer jedes Down ist so, okay, das hat wehgetan. aber nicht nur ihm, sondern allen Beteiligten. Ja, aber das ist schon ein klasse Spieler. Also bin gespannt, wie seine Rolle aussehen wird, weil Sean Payton war ja berüchtigt dafür, dass er unfassbar viele personelle Gruppen zusammengestellt hat und unter unfassbar viele Kombinationen seiner Spieler auf unterschiedlichsten Positionen kreiert hat. Also das wird sehr, sehr interessant sein, wie sich das entwickelt.
Sehr spannend. Lass uns weitergehen von den Teams. Panthers natürlich. Carolina Panthers, da hat sich nicht so viel getan im Receiving Core, würde ich sagen. Robbie Anderson weiterhin da, DJ Moore weiterhin da. Wie seht ihr das? Ist das ausreichend? Reicht die Positionsgruppe oder haben die schon noch ein Problem? Ich glaube, der große Wunsch ist, dass McCaffrey dann am Ende wiederkommt als auch Receiving Back, da wieder eine große Rolle einnimmt. Das hoffen, glaube ich, nicht nur Fantasy-Spieler, sondern auch das Team, die Fans des Teams. Wie seht ihr die Offense aktuell?
Schwierig.
Ja. Ja. Ja, also wenn McCaffrey die Rolle nicht einnehmen kann oder wenn, also der hat, muss man ja auch sagen, der hat in den letzten 2 Jahren 10 Spiele gemacht.
Hat aber keine Verletzungen, die jetzt so richtig, richtig krass sind, sondern immer eher so kleine Sachen. Also es kann schon sein, dass der nochmal gesund zurückkommt. Der hat jetzt keinen Kreuzbandriss gehabt oder Bänderriss oder irgendwas anderes, was jetzt sagt, Meniskus ist nicht kaputt. Da kann man schon sagen, okay, es könnte sein, dass der nochmal zurückkommt zu alter Stärke.
Aber muskuläre Probleme sind halt auch gerne was immer wieder kommt, weil halt irgendwas nicht richtig zusammenläuft. Also ich glaube nicht, dass man
die medizinische Erklärung, Dr. Zerner?
Ja, genau. Steht so in der Krankenakte.
Ja.
Aber McCaffrey, sie müssen sich auf ihn verlassen. Und auch bei den Panthers sehe ich das Problem, dass sie sich auf ihre eine Waffe, die sie unbedingt brauchen, um die Offense am Laufen zu halten, sich nicht verlassen können. Auf McCaffrey. Und dann hast du DJ Moore, der ein guter Receiver ist, finde ich, aber auch nicht unbedingt der Nummer 1 Receiver, wobei ich den wirklich gerne mag. Und Robbie Anderson als Go-To-Guy für die langen Dinger, für die Go-Routes. Und dann hast du Terrace Marshall, der letzte Saison auch, glaube ich, verletzt war dann irgendwann. Letztes Jahres Zweitrunden-Pick aus dem letzten Jahr und Rashad Higgins vielleicht noch, den Baker Mayfield nun schon kennt aus der Zeit in Cleveland. Das ist okay, aber haut einen jetzt nicht vom Hocker. Und auf Tight End Ian Thomas habe ich auch schon bessere Tight Ends gesehen. Von daher glaube ich nicht, dass es ein einfaches Ding wird für Baker oder Sam Darnold, aber gehen wir von Baker aus. Also sie müssen sich auf McCaffrey verlassen. Wenn der fit ist, kann die Offense okay aussehen. Wenn McCaffrey nicht fit ist, könnte die Offense ganz schnell unten in der Liga auftauchen in den Statistiken, glaube ich. Jo.
Erstmal, wenn wir über die Carolina Panthers reden, dann fällt mir direkt Cham ein, auch wenn er nicht mehr da ist. Danke an Köpi für eure Unterstützung und Cham einmal hier in die Runde. Remo nach Berlin.
Prost.
Grüßerchen.
Ich würde mal einmal auf die Kommentare eingehen. Some say it's tea, sagt Robbie Anderson. Halt leider bisher enttäuschend in Carolina, sonst könnten da echt was gehen. Aber so ist das zu wenig. Dann ist CMC eh die Hälfte der Saison wieder verletzt. Also klingt etwas so wie du. Mhm. Aber ich glaube, am Ende ist es wirklich graues Mittelmaß, wenn nicht schlechter. Was ich ganz spannend finde, auch wenn es wahrscheinlich eins der schlechtesten Teams der NFL ist, die Atlanta Falcons. Also wenn man insgesamt den Kader anguckt, dann sieht das schon wieder sehr nach einem First Pick aus, wenn es okay läuft. Wie findet ihr denn die Receiving-Situation? Weil ist ja schon ganz interessant mit Drake London auf der einen Seite, mit Kyle Pitts, der Tight End ist, manche nennen ihn Wide Receiver, aber da ist ja schon, also Cordarrelle Patterson kommt wieder, da ist ja schon ein Potenzial da, was spannend aussieht, oder?
Also Kyle Pitts ist auf jeden Fall eine Waffe, muss man ganz klar sagen. Aber man hat halt auch gesehen, dass sie das immer wieder. Also gerade im letzten Jahr hat mich das echt genervt, dass sie es so erzwungen haben. Das war so in den, wir haben ja oft über Money Downs gesprochen, auch im letzten Jahr. Und es war oft so vorhersehbar. Ne? Also
gerade in der Red Zone hat er
genau,
einen einzigen Touchdown gemacht in London, sonst ja, gar keinen, oder?
Ja, also es war einfach so, wir müssen den Ball unbedingt dahin werfen. Ne? Und das ist so schade, weil so wirklich gut wirst du, wenn der Ball halt auch im offensiven Scheme wirklich gut verteilt wird, wenn es gute Distribution gibt, ja, und dann man nicht immer nur den Fokus hat, weil dann kann die Defense einfach auch nicht cheaten, ja, weil die Defense weiß, okay, alles klar, alles, was wir machen müssen, ist den aus dem Spiel nehmen, mit dem Rest müssen sie uns schlagen. So, und das ist halt immer so ein, wenn du in der Situation bist, ist das nicht gut für dich als Offense. Ja, und wie gesagt, mit London, ja, definitiv, das könnte einen Impact haben, wo ich da auch sage, okay, das könnte für ein bisschen Entzerrung in der Position sorgen, aber ich hoffe auch, dass Kyle Pitts jetzt in der Saison wirklich einen größeren Faktor spielt, aber eben nicht der alleinige die alleinige Lösung für alles ist.
Ja, ich glaube, aber leider wird es so sein, also Drake London, mal gucken, ja? Ist auch ein Big Body Receiver, der mich so von der Art und Weise ein bisschen an Mike Evans erinnert, aber am Schluss wird, glaube ich, alles stehen und fallen mit Kyle Pitts. Und dann haben sie halt auf Quarterback entweder Marcus Mariota oder Desmond Ridder, ein Rookie-Quarterback. Ich sehe keinen Weg, wie die Falcons irgendwie eine gute Offense aufs Feld bringen, bin ich ehrlich. Ich sehe bei den Falcons insgesamt wenig Pieces, die bei einem Rebuild unbedingt im Team bleiben müssten, fairerweise. Und da Drake London, Kyle Pitts, ich glaube, der Rest ist austauschbar, was den Receiving Core angeht. Und auf den Cordarrelle Patterson ist, glaube ich, also ist ein cooler Spieler, ich glaube, aber ist leider ein besserer Fantasy-Pick als ein tatsächlicher NFL-Spieler. Und bin da auch gespannt, ob der seine Zahlen aus der letzten Saison auch nur annähernd erreichen kann. Bin ich aber auch skeptisch.
Sieht nicht gut aus in Atlanta, wenn man das von euch so hört. Wirkt der Rebuild noch relativ weit am Anfang. Wollen wir noch ganz kurz auf die Running Backs eingehen? Da haben wir jetzt so halb schon drüber geredet, zumindest bei den Panthers. Wie seht ihr die Running Back-Situation allgemein? Gibt's da welche, die rausstechen? Ich glaube, Alvin Kamara ist immer noch die stärkste Waffe in der Division. Wie seht ihr den Rest? Max?
Ja, ich meine, also CMC, wenn er, das ist ja immer das Ding, ne? Wenn er fit ist, dann ist er halt auch echt brutal, weil er eben nicht nur der klassische Running Back ist, sondern weil er auf alle möglichen Art und Weisen den Ball in die Hand bekommt, ob es jetzt im klassischen Passing-Game ist, ob es im Screen-Game ist. Ja, also er ist einfach so ein unglaublich guter Footballspieler. Aber das Problem ist halt, du kannst nicht eine ganze Saison, kannst nicht 17 Spiele irgendwie drauf setzen, dass du ihn immer, dass er immer zur Verfügung steht. Ne? Also das ist meiner Meinung nach, und das wird auch wieder, auch da ist sehr viel Gewicht auf den Schultern. Ne? Also ich will nicht sagen, dass daher die Muskelprobleme kommen, aber das ist schon sehr, sehr anstrengend, gar keine Frage. Kamara, wie lange ist der raus?
Sechs Spiele, glaube ich.
Sechs Spiele auch, ne? Genau. Ja, also ich mag den ja total gerne. Ich finde den ja total, ist ein bisschen crazy, aber es ist einfach ein cooler Typ, der auch im Passing-Game einen Faktor spielt, der einfach auch Playmaker ist. Der kann halt einfach echt als Running Back auch mal die Sideline runterrennen und fängt dann halt auch mal einen 30, 40 Yard Ball. Ne? Es ist eben nicht nur diese kurze, klassische Running Back-Route, sondern der geht halt auch mal ab. Ne? Und das finde ich halt auch cool, auch wenn das ein ziemlich spezieller Typ ist. Bei den Bucks, Fournette, ich mag, man mag ihn.
Hat Ronald Jones, haben sie verloren, aber
ja, glaub, genau.
Kein großer Verlust.
Wo ist der denn eigentlich hingegangen, Daniel?
Der ist gerade auf dem besten Weg dabei, bei den Chiefs im Trainingscamp gecuttet zu werden.
Gecuttet zu werden, geil.
Ja. Ja, die haben eine ganze Junge, aber da möchte ich gar nicht jetzt mit anfangen. Das machen wir im Das Kingdom Chiefs Podcast. Wir gerne einschalten, da reden wir über die Running Back Situation bei den Chiefs.
Aber Fournette ist halt auch ein geiler Typ. Also ich habe es letztes Jahr auch schon ein paar Mal gesagt, ich war immer kein Fan davon, wenn sie angefangen haben, Fournette irgendwie lateral zu bewegen. Das ist ein Downhill Running Back, das ist ein Monster. Den willst du nicht lateral laufen lassen. Ne?
Also vor allem hat er jetzt 40 Pfund mehr drauf, jetzt ja, kann er gar nicht mehr zur Seite laufen.
Nee, also den musst du wirklich, also das werden sie auch tun. Ne? Also der wird auch nicht nach hinten fallen. Ne? Der wird nach vorne fallen. Aber es ist schon ganz interessant, wenn das so unterschiedliche Typen sind. Ja, und dann haben wir, Patterson ist jetzt nicht der klassische Running Back, aber der wird sicherlich im Backfield auch auftauchen. Aber
war Fournette nicht der, wenn er getackelt worden ist, mal so kurz lustig gelacht hat?
Ja.
Seitdem finde ich den einfach nur sensationell.
Ja, das ist sehr interessant. Das ist so, als wenn du nach vorne fällst und dann nicht deine Arme nach vorne nimmst zum Abstützen, sondern nach hinten schmeißt. Das ist so eine Fehlreaktion, glaube ich. Ne? Was sagt unsere Ärzteabteilung dazu? Ist komisch irgendwie, ne? Also,
ja, man muss ja, es der mögen. Ich glaube, er wurde zu oft getackelt schon in seinem Leben, vielleicht doch auch zu oft gegen Helm, aber ich finde es auch lustig.
Er sucht Nähe, also ich finde vielleicht zusammen so die Freude, dass ihn endlich jemand wieder umarmt.
Ja, es ist
der mag Kontakt. Ja, aber auch das war ja bei Andrew Luck auch so ein bisschen so, also es ist auch
stimmt.
In diesem Podcast, der hat sich ja auch immer bedankt danach und
Great Tackle,
also wurde völlig abgeräumt, ja, Great Tackle, man. Ja. Und also du musst ja auch ein bisschen gestört sein, um Football zu spielen, vor allem als Running Back. Also wenn du da nicht ein Ding zu laufen hast, ich glaube, dann bist du auch falsch auf der Position. Aber insgesamt finde ich die
Running Back spannend. Gut, dass Max nur Receiver war und nicht Running Back.
Also Running Back hätte ich nie im Leben gespielt, weil das ist so, wie Remo sagt, das ist so eine taffe Position, ja. Es ist ja nicht nur, wenn du den Ball hast, irgendwie so, dass du derjenige bist, der von der gesamten Defense gejagt und auch getroffen wird, mindestens von zweien, eher von drei oder vier, sondern halt auch in der gesamten Pass-Protection. Ich meine, da kann es auch mal sein, dass so ein Defense-Tackle auf dich zukommt oder so ein Linebacker mit 5-6 Meter Anlauf, den du dann, also Pass-Protection, das ist wirklich kein Spaß. Also, ne, das ist wirklich Vollkontakt, Kollisionssport in der Situation. Also, das ist wirklich auch jeden Down so. Also, wenn du das dann wirklich mal schaffst, aus der Position heraus mit dem Ball irgendwie zur Sideline zu kommen, alles super. Aber ein Running Back muss brutal viel einstecken. Kann auch austeilen, klar, aber im Großteil wird er immer Vollgas einstecken.
Du musst Spaß an Schmerzen, glaube ich, haben und du musst Spaß daran haben, auch Schmerzen anderen zuzufügen. Also insgesamt müssen Schmerzen schon ein zentrales Thema sein bei dir im Leben, wenn du Running Back spielst, glaube ich. Aber insgesamt finde ich spannend, was in der Division, weil bis auf die Buccaneers, also Leonard Fournette ist ja nun wirklich ein Running Back. So, der will den Ball in der Hand und dann ab dafür. Und McCaffrey und Kamara sind ja mehr so die New School Running Backs, die halt auch fangen und Routes laufen können. Und Cordarrelle Patterson ja sowieso, wurde ja umgeschult vom Receiver. Ich bin am gespanntesten bin ich, weil bei allen wissen wir, wie sie spielen. Ne, haben wir alles jetzt gesehen, mehrere Male schon. Bin gespannt bei den Buccaneers, aber tatsächlich auf Rashad White, den Rookie, den sie geholt haben, weil auch wenn man jetzt hört, dass Fournette mit 40 Pfund Übergewicht, ich meine, das sind knapp 20 Kilo mehr drauf, finden die Trainer meist auch nicht so geil, wenn du aus dem Urlaub kommst und dann trägst du so einen extra Bierkasten mit dir rum. Und von allem, was man gehört hat, glaube ich, Rashad White kann der eher früher als später Lenny viele Snaps abnehmen. Und auf den bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. Ja, finde aber ehrlicherweise, bis auf die Falcons vielleicht mit Cordarrelle Patterson, alle Running Back Rooms, wenn Rashad White so gut ist, wie man es bisher hört, finde ich die alle stark.
Ja.
Bei den Falcons noch Damian Williams, und den denke ich sehr gerne zurück. Der war mal ganz ordentlich bei den Chiefs im Super Bowl.
Stimmt. Ja.
Auch ein ganz netter Name.
Jetzt, wo du es sagst, ja.
Du erinnerst dich.
Ja, ich erinnere mich.
Sehr schön. Also von daher glaube ich alle gar nicht so schlecht. Cordarrelle Patterson mal gucken. Also ich finde, den finde ich eigentlich am interessantesten, ob der nach dieser Saison nochmal anknüpfen kann. Alle sagen nein, aber genau das ist an der NFL ja so schön. Wir werden das erst in den nächsten Spielen sehen.
Ist ja auch ein witziger Geselle. Also.
Und der hat auch, wenn ich das richtig gesehen habe, hat der auch, glaube ich, nochmal ein bisschen draufgepackt. Also der hat jetzt auch mehr. Er bewegt sich mehr in Richtung Derrick Henry als also früher war, hatte er doch noch eher die Receiver-Figur, aber mittlerweile
der konnte ein paar Kilochen vertragen. Sogar eigentlich sogar noch schneller und wilder und ja. Eher so ein Fähnchen im Wind, und jetzt ist der langsam so ein
richtiger. Es sah früher ein bisschen awkward aus, wenn der im Backfield stand. Das war immer so, okay, was machst du jetzt da? Aber hat ja auch abgeliefert, aber mit ein bisschen mehr Masse, gut, das aber das ist halt einfach so ein Typ, der hat einfach mega Spaß am Footballspielen, der kann sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge machen. Und wenn du es ja auch da, wenn du es geschickt machst, dann kannst du da sehr, sehr interessante Mismatches kreieren. Ja,
der wurde immer gesagt, boah, riesiges Talent, körperlich total spannender Typ, aber keiner, nicht mal Bill Belichick, wusste so richtig, wie er ihn einsetzen sollte. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass der angekommen ist in der Liga, richtig? Nicht jedes Jahr ein anderes Team und irgendwie hier und da mal probiert und macht dann ein, zwei gute Punt- oder Kick-Returns, sondern der ist wirklich unfassbar stark geworden bei den Falcons. Dann ein Team, was nichts mehr reißt, aber so ist das manchmal. Ja. Dann wollen wir mal zum Ranking kommen, die offensiven Waffen, Bucks, Saints, Falcons, Panthers. Wie würdet ihr, in welcher Reihenfolge würdet ihr die aufstellen? Remo, fang doch mal an.
Bucks, Saints, Panthers, Falcons. Würde ich sagen. Also die Buccaneers auch da mit Abstand vorneweg. Auch da muss man ja die O-Line so ein bisschen mit reinnehmen, fairerweise. Weil ein Running Back ist auch nur so viel wert, wie die O-Line für ihn blockt. Außer vielleicht Derrick Henry. Aber
oder Fournette jetzt auch, ne?
Ja. Ich glaube, der muss auch viel blocken, weil der hat jetzt O-Line-Figur auch.
Ja.
Nee, also ich glaube, die Buccaneers mit dem Receiving Core und auch der O-Line und so, da geht kein Weg dran vorbei. Die Saints, von dem, was sie auf dem Papier stehen haben, muss man auch auf dem Zettel haben. Und dann die Panthers, wie gesagt, DJ Moore ist für mich irgendwie ein geiler Receiver, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt ein klassischer Wide Receiver One ist. Robbie Anderson hat zumindest den Speed. Und McCaffrey, wenn er fit bleibt, ist halt auch ein geiler Running Back. Und dann bei den Falcons hast du Kyle Pitts, Drake London, mal gucken. Und Cordarrelle Patterson auch mal gucken.
Und auch da musst du natürlich wieder die Offensive Line mit reinnehmen. Ja. Also ich würde die Reihenfolge auch so unterschreiben. Wie siehst du das?
Ich glaube, da ist gar nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, das trifft das ziemlich gut. Es ist ein bisschen der X-Faktor, sind die Rookies aus meiner Sicht. Also da könnte echt spannend was passieren. Aber die Bucks sind da, also gerade, ich finde, noch stärker als beim Quarterback sind sie bei den offensiven Waffen vorne. Und deren Receiving Core ist einfach unfassbar. Bei den anderen ist es eher so ein bisschen Prinzip Hoffnung und hoffen, dass sich da irgendwas entwickelt, dass da irgendwas passiert, so wie bei den Falcons letztes Jahr mit Patterson. Das macht das eigentlich so klar und deutlich, dass auf beiden Offensivpositionen die Bucks wirklich klasse für sich sind. Heißt nicht immer, dass sie dann auch groß erfolgreich werden. Also ich glaube auch, das kann ein Problem sein, dass das fast so einfach ist. Aber die Buccaneers gucken wir uns auf jeden Fall in Deutschland an. Da bin ich sehr gespannt zu gucken, wie sie dann gegen die Seahawks aussehen.
Ja. Und fairerweise muss man ja auch sagen, auch letzte Saison hätte man das sicherlich ähnlich gerankt. Die Saints haben die Buccaneers trotzdem gesweept. Also, ne? Gegen die Saints stinken die Bucks immer noch ein bisschen ab.
Einmal noch die Frage von Some Say It's T. Drake London, hot oder flop? Ich glaube, dass gerade dieser Big Body Wide Receiver Typ eher hot ist, weil die deutlich schneller in der NFL ankommen, weil sie sich eben körperlich besser durchsetzen können. Also gerade diese Fähnchen im Wind sehr, sehr schnell, den sagt man ja immer zu, dass die sehr, sehr lange brauchen, um in der NFL anzukommen, ein bisschen mehr Muskeln aufzubauen, ein bisschen mehr auch damit klarzukommen, dass sie eben nicht mehr entspannt wie im College da durchlaufen können, ihre Geschwindigkeit ausführen können, sondern am Ende echt ein Problem haben, weil gerade die Cornerbacks gewohnt sind, mit solchen Leuten sehr, sehr gut umzugehen und sie dann nicht ihre Routen laufen zu lassen. Von daher glaube ich, dass der besser klarkommen wird, als man erwartet.
Ja, man muss aber bei der Geschichte auch immer ganz klar sagen und einen Faktor mit reinnehmen. Also athletisch sind sie ja alle, muss man ja wirklich sagen. Ne? Der eine hat ein bisschen mehr Muskel drauf, aber man guckt den Amon Ra St. Brown an. Der ist jetzt kein DK Metcalf, aber liefert trotzdem ab. Und das auch bei einem Team, was jetzt, sag ich mal, nicht so stark ist. Ich glaube, was ganz großer X-Faktor ist, besonders in der NFL, ist deine Football-Intelligenz und wie sehr du in der Lage bist, das sehr komplexe Spielsystem und die blitzschnellen Adjustments einfach umzusetzen, zu lernen, zu verstehen und automatisiert abzurufen. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Wenn du da zu lange brauchst und ich meine, Day One, guck dir mal Playbook selbst aus 2017 an, gibt's ja ein paar online, wenn du da so Day One installt, das sind 120 Spielzüge. Am ersten Tag, erstes Training. So, ne, da kommen jetzt nicht jedes Training 120 dazu, aber alleine da sieht man die Quantität und halt wirklich auch die Qualität. Das musst du einfach unfassbar, du musst dich wirklich hinsetzen, du musst unfassbar viel lernen und das wirklich ganz, ganz schnell abrufen können. Ja, und ich meine, die NFL ist jetzt auch nicht berüchtigt dafür, dass sie für ihr Playcalling 3 Wörter benutzen. Das sind dann auch mal 13, 14 Wörter, die dann da kommen. Das zu sortieren, das zuzuordnen, wo stehe ich, habe ich eine Motion, habe ich einen Shift, was ist meine Route, was habe ich sogar eine Option Route und so weiter. Das sind unfassbar viele Informationen, komprimiert auf einen sehr, sehr engen Zeitraum. Und wenn du das schnell umsetzt und deine Football-Intelligenz einfach es auch zulässt, dass du es hinbekommst, dass du schnell wie möglich hinzubekommen, dann kannst du ein Impact-Player werden, auch wenn du nicht den größten Bizeps hast.
Wie ist das denn beim neuen Coach Dennis Allen jetzt zum Beispiel, der da reinkommt und sagt, ich mache bei den Saints alles anders. Müssen alle Spieler dessen neue Konzepte lernen oder baut der auf dem, was Sean Payton vorher hatte?
Ich sag mal so, es gibt ganz viele Coaches, die in diese Rolle schlüpfen und sagen, ja, wir bauen auf dem auf, was gemacht worden ist. Das versuchst du natürlich auch zu so einem gewissen Maß, aber im Endeffekt wird es deine Handschrift und es wird sicher sich Sachen geben, die adaptiert werden. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele, es gibt eine sehr große Schnittmenge. Also es ist ja nicht so, dass jedes Team komplett ihr eigenes Ding macht. Inzwischen spielt also Pro-Style-Offense, spielt ja jedes Team ist ja in der Lage, von 2 Runningbacks mit Tight End bis zu 5 Wide Receiver zu spielen. Also jeder kann eigentlich alles. Also sagen wir mal andersrum, jeder hat alles im Portfolio, ob sie alle das können, ist was anderes, aber jeder hat das im Portfolio, aber dann es geht's immer darum, irgendwie seine eigene DNA auch zu platzieren und natürlich auch ein bisschen auf dem aufzubauen, aber am Ende des Tages wird's was Neues werden und das ist aber auch das Interessante daran, dass man dann mit auch Veterans, die natürlich, und da spielt der Quarterback natürlich auch immer eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass du dann versuchst, auch mit dem Quarterback zu Sachen zusammen, gemeinsam auch zu entwickeln und du testest natürlich auch wahnsinnig viel, weil das, was auf dem Papier steht, ist nie das, was am Ende des Tages auch auf dem Platz passiert. Und da musst du einfach ganz gucken, in welche Richtung geht's dann.
Einmal ganz kurz zusammenzufassen, dann drehen wir dann sofort. Du sagst, wenn Drake London zu faul oder zu dumm ist, wird er Probleme haben, in die NFL zu kommen.
Also zu faul kann ich mir nicht vorstellen, weil jeder weiß, was da in der Situation, was für eine Chance auf dem Spiel steht, ne? Was für eine Möglichkeit er hat. Also da ist keiner in Anführungsstrichen faul. Er wird sich hinsetzen, er wird das lernen. Aber es ist halt, ich will auch gar nicht sagen zu dumm, weil es gibt halt wirklich eine Football-Intelligenz, wenn du dich an diesem Sport sehr, sehr gut auskennst, dann musst du kein Quantenphysiker sein, du hast trotzdem eine unfassbare, gute Football-Intelligenz. Deswegen differenziere ich da immer sehr, sehr stark. Also du kannst unglaublich smart im Football sein und wie gesagt, jetzt auch kein Abi gemacht haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, also das Entscheidende ist wirklich, wie schnell. Weil es ist nicht so, dass er nicht weiß, wie eine Route gelaufen wird. Es ist die Frage, läuft er die richtige Route im richtigen Moment? Das ist die entscheidende Frage. Mhm. Und dafür hat er nur sehr wenig Zeit.
Also ich wollte noch mal kurz zu den Saints sagen und zu dem Spiel, was Dennis Allen, ob der jetzt alles umwirft, kann es mir kaum vorstellen. Ich meine, der ist seit 2015 irgendwie in Position bei den Saints, also seit 2016 auch Defensive Coordinator gewesen, glaube ich. Und der neue oder der OC ist ja auch einfach geblieben. Ich meine, der ist seit 2009 bei den Saints. Pete Carmichael ist OC. Also da wird der jetzt nicht grundlegend, der hat ja jetzt nicht sein Spiel neu erfunden. Also von daher glaube ich, wird viel von dem, was wir von den Saints kennen, wird es weiterhin geben. Und mal gucken. Wichtig wird für die Saints, glaube ich, sein, wenn die Saints tatsächlich vielleicht irgendwie angreifen wollen, sind für mich das einzige Team, wo man die Frage überhaupt stellen kann, müssen sie das mit der Defense aber tun.
Sehr gut. Ich will eure nicht Football-Intelligenz, sondern eure Trikot-Intelligenz ein bisschen in Frage stellen. Das habe ich Max schon gestellt. Welches Trikot habe ich denn hier an, Remo? Kannst du das sehen?
Welcher? Du hast ja einen Vollmer, oder?
Das ist sehr gut. Zumindest einer hier kennt sich.
Natürlich
kennt sich
mit, weiß ich, dass das
Sebastian Vollmer ist. Footballspielern an. Sebastian Vollmer habe ich interviewt zu unserem Buch. Ich habe ein Buch zusammen mit Kutsche geschrieben.
Wer ist denn dieser Kutsche eigentlich? Den kenne ich gar nicht.
Das ist King Kutsche, Musiker.
Ja, King Kutsche. Ja, King Kutsche kenne ich von YouTube.
Genau, genau.
Von TikTok.
Von TikTok, natürlich. Mit dem zusammen habe ich ein Buch geschrieben über Patrick Mahomes. Das wird jetzt hier auf der linken Seite eures Bildschirms eingeblendet in einer Sekunde. Könnt ihr auf Amazon finden. Erscheint am 6. September. Und das Schöne ist, Max, du bist vorher drin, bevor Patrick Mahomes überhaupt erwähnt wird.
Wie bitte? Ja, das ist natürlich super. Also ich freue mich total drauf. Ich bin schon sehr heiß. Wir haben schon viel drüber gesprochen, aber ein absolutes Muss, ja. Also nicht, weil ich da auf der ersten Seite rumstehe, sondern weil es einfach toll ist von Daniel und von Kutsche. Ich bin schon sehr gespannt. Daniel hat mir nichts gezeigt. Er hat mir so 2-3 Sätze vorgelesen. Ich so, ja, lies weiter. Nee, das kommt dann alles dann so. Also ich freue mich da extrem drauf. Bin sehr, sehr gespannt und das ist einfach toll. Also ich bin unglaublich begeistert, dass ihr das gemacht habt und ich weiß, was das für ein, also ich kann mir entfernt vorstellen, was das für ein Akt ist, das aufzuhören, auch die ganze Recherche. Und es geht ja auch, glaube ich, sehr weit zurück. Es geht ja nicht nur jetzt um NFL, es geht ja um College, es geht um Highschool, es geht um andere, genau, Sportarten.
Es geht ja eigentlich los mit, und das ist eine ganz, ganz schöne Frage, mit der Entscheidung, welche Sportart möchte Patrick Mahomes später ausüben. Und das war nicht nur Football. Und sein Vater ist Baseball-Profi gewesen in der Major League Baseball, hat da viel Geld verdient, war der Star seines Heimatortes. Und Patrick Mahomes hat dann irgendwann gesagt, auch Football bringt mir auch ganz viel Spaß. Und genau diesen Werdegang da anfangen.
Voll spannend.
Im College hat er beides gespielt und ist dann irgendwann in Draft gekommen. Und ich sag mal, da hat nicht viel gefehlt und der wäre bei einem ganz anderen Team gelandet. Und auch gerade solche Geschichten nehmen wir mit, haben wir da vorgestellt. Und dann geht es eben auch ein bisschen um die Chiefs. Also wieso habe ich Sebastian Vollmer interviewt aus der einzigen Frage, der war dabei beim lautesten Footballspiel aller Zeiten. Und das ist im Arrowhead stattgefunden, 142,2 Dezibel laut, damals die Fans der Chiefs. Und der hat mir mal erzählt, wie hat sich das angefühlt, wie war das eigentlich? Und war sehr, sehr cool. Deshalb heute zu Ehren von Sebastian, der übrigens auch beim NFL Flag.
Wollte ich gerade sagen, mit dem haben wir auch schon ein bisschen was gemacht. Ja, toller Typ.
Der auch viel mehr in Deutschland, glaube ich, in nächster Zeit machen würde. Da sollte man sich darauf freuen. Der da wirklich sehr, sehr schön Insights gegeben hat. Von daher, meine und Kutsches, bitte bestellt das Buch vor. Das hilft uns sehr. Wenn ihr auf Amazon nach Patrick Mahomes sucht und Patrick Mahomes Buch vielleicht zur Not noch, dann findet ihr es auf jeden Fall. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es vorbestellt.
Die technischen Möglichkeiten heutzutage sind ja fantastisch. Jetzt ist das Buch in der Mitte auf einmal.
Ja, wir warten eigentlich, dass es jetzt aufgeht, oder? Und man rein.
Ja, jetzt müsste man so los, die erstes Kapitel, so machen wir eine kleine, machen wir nur noch so die Leselampe an, den Rest fahren wir runter und dann gibt es das erste Kapitel so als Add-on. Schön.
Sehr, sehr schön. Dann lass uns weitermachen mit den defensiven Potenzialen und Material der vier Teams. Die Buccaneers, das kann ich als Chiefs-Fan sagen, waren vor anderthalb Jahren im Super Bowl eine Macht. Sind sie immer noch so stark defensiv, Remo?
Nein. Also in der Theorie könnten sie so stark sein, sicherlich. Aber in der Realität ist es leider so, dass selten Defensiven wirklich über Jahre hinweg konstant dieses extrem hohe Niveau halten können. Wobei man auch da fairerweise sagen muss, die Bucks sind da auch zum perfekten Zeitpunkt in den Tritt gekommen und sind immer stärker geworden in der Saison. Die sind ja nicht stark gestartet in der Super Bowl-Saison, was die Defense angeht. Aber die haben immer noch einfach krasse Playmaker in der Defense, darf man nicht vergessen. Also der Linebacker Core, also Devin White und Lavonte David sind, glaube ich, so mit das Beste, was in der NFL rumläuft, als Inside Linebacker. Und dann haben sie auch Safety, Winfield Jr., ist auch eine Maschine und die D-Line müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Also Goldston und Vita Vea, wenn du den beiden gegenüberstehst, da siehst du nichts mehr. Das erste da schon, bevor der Ball gesnappt wird, ist gute Nacht. Und dazu noch Akeem Hicks. Also das sieht schon alles nicht schlecht aus. Ich glaube aber nicht, dass sie konstant auf dem Niveau spielen können, das sie in den Playoffs in der Super Bowl-Saison gezeigt haben. Ich glaube tatsächlich, dass bei den Defensiven auch von dem, was auf dem Papier steht, dass da die Saints das Nonplusultra vielleicht sogar nicht nur der Division sind, sondern ich glaube, die Saints könnten tatsächlich mitspielen um den Titel der besten Defense der NFL.
Ja, auch schon über die Jahre wirklich konstant abgeliefert, ne? Also das ist schon, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und wenn du das halt, wie gesagt, ein bisschen kombinierst, also ein bisschen noch kompensierst mit der Offense, wenn die noch ein bisschen ins Rollen kommen, sich nicht nur auf die Defense verlässt, also, und ich glaube, die Bucks hatten wir ja auch schon gesagt, ne, dass sie so ihre Probleme gegen die Saints haben. Aber ich glaube, bei den Bucks, JPP ist nicht mehr dabei, ne? Sue ist nicht mehr dabei, also
raus. Der ist, glaube ich, sogar noch auf Teamsuche, oder?
Ja, genau. Die sind soweit, ja, also glaube ich jedenfalls, ne, genau. Aber ich bin ja ein ganz großer Fan, was Remo angesprochen hat, von diesem Linebacker-Core der Bucks. Also ich feiere auch so ein Devin White ja total. Ne, weil das einfach, wie man immer schon sagt, ich habe auch mit Coach Schuhan ganz viel drüber gesprochen, dass es einfach Linebacker sind, besonders in Devin White, die Sideline zu Sideline spielen können. Und es gibt halt einfach nicht so viele, die in der Mitte spielen können, ja, die Masse haben, auch mal ein Gap zu schließen, aber eben gleichzeitig auch in der Lage sind, und dann einen Receiver an der Seitenlinie zu kommen oder auch Ballträger zur Sideline zu chasen und wirklich für 0 Yards zu stoppen. Das ist schon extrem, was für eine Athletik und Geschwindigkeit auf dieser Position. Das ist so eine Kombination aus allem. Ja, und diese Entwicklung auch in der Defensive zu sehen, diese Athletik in der Defensive zu sehen, weil es hat sich früher so viel über die physische Härte definiert. Ja, klar hattest du immer auch einen schnellen Spieler, aber der war halt dann nicht ganz so physisch, nicht ganz so hart, der war halt nur schnell. Aber diese Kombination aus dieser physischen Härte dieser Geschwindigkeit dieser Athletik, das ist einfach krass zu sehen. Und deswegen glaube ich, dass sie echt abliefern werden, also auch wieder abliefern werden.
Ich glaube, da machst du Stolle stolz, der die Bucks-Defense seit Jahren gefühlt immer verteidigt. Damit habt ihr, glaube ich, dem Genüge getan. Ich glaube, Akeem Hicks ist der einzige Neuzugang da vorne in der Frontline. Der wird auch nicht so schlecht performen, oder?
Ja. Ja, also ich weiß, wie alt ist der jetzt? Der müsste jetzt auch schon ein bisschen älter sein, ne? Also ich glaube.
Anfang 30?
Ja, genau, würde ich jetzt eigentlich jetzt auch geschätzt. Aber gerade auf dieser Defense Tackle, diese Defense Tackle Position, die sorgt natürlich dafür, dass auch die Linebacker, ich sag mal so, in Ruhe ihre Plays machen können. Ja, wenn die Defense Tackles die Offensive Line, auch wenn sie das Play selber nicht machen, beschäftigen sie ja immer sehr viele Leute. Und wenn sie das halt sehr, sehr gut machen, beziehungsweise wenn die Offensive Line viel investieren muss, damit die Defense Interior Line nicht die Plays macht, dann haben die Linebacker halt einen schönen Tag. Und das wird auf jeden Fall damit reinspielen.
Wie siehst du die anderen beiden Teams, Remo?
Naja, New Orleans hatte ich ja schon angerissen. Bei den Panthers, hui! viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Also Brian Burns bin ich ein Fan. Auch Jeremy Chin ist irgendwie ein Playmaker in der Defense. Und beim Rest,
ja,
mal gucken. Derrick Brown ist ein bisschen, finde ich, sein Versprechen noch schuldig.
Und Thompson?
Ja.
Nimmt relativ viel Geld zumindest in Anspruch, oder?
Ja, irgendwo müssen sie das Geld ja verteilen. Also ist für mich, ist kein Top-Spieler auf seiner Position, aber ist okay, aber haut mich nicht vom Hocker. Also der Einzige oder die Einzigen, die bei den Panthers wirklich, auf die ich mich freue und die mir Spaß machen beim Zugucken, immer sind Brian Burns und Jeremy Chin. Und der Rest, ich glaube, dass die Panthers defensiv tatsächlich ein paar Probleme kriegen werden, weil die auch einfach alles, was dann also Pass Rush kann funktionieren, glaube ich. Aber wenn der halt nicht ankommt, dann bin ich gespannt. Bin auch gespannt, was JC Horn die Saison jetzt mal macht. Aber zu viele Fragezeichen, als dass ich sagen würde, die Panthers Defense kann das aus dem Sumpf holen, was die Offense da reinfährt.
Sie werden es nicht, kompensieren, sie werden sich das Problem nicht lösen.
Ist am Ende, glaube ich, relativer Durchschnitt, oder? Also, wenn man sich das anguckt, ja. Das sind alles keine schlechten Spieler. Ich glaube, sie haben, und das muss man ganz klar sagen, eine relativ günstige Defensive im Gegensatz zu anderen Teams. Aber das Problem ist, dass das nicht die Playmaker sind, die dich retten oder die dich nach vorne bringen, wie es vielleicht bei den Saints ist, vielleicht öfter mal bei den Patriots der Fall war. Da gibt es einfach Teams, wo die Defense dann für dich Spiele gewinnt. Und das ist keine Defense, die für dich Spiele gewinnt. Das ist eine Defense, die eine gute Offense braucht, die am Ende dann so genug standhält, damit du nicht, keine Ahnung, 30 Punkte gegen dich kriegst.
Ja, genau. Man hat so immer das Gefühl, es ist so ein bisschen Damage Control. Ne? Also du versuchst halt irgendwie, ne? Ja, lass mal gucken, dass wir vielleicht nicht 35 Punkte kriegen. Ne? Also dann haben wir eine Chance. Weißt du, so. Ja,
wenn
nicht
jeden, ne?
wenn 17, jeden 21, dann, müssen, ja. Genau, dann geht was, ja. Also jetzt ohne respektlos zu wirken, ne? Also die können alle Football spielen, ne? Also das ist.
Ich glaube auch, dass die Spiele haben werden, wo sie irgendwie 3 Turnover kreieren und dann sieht es auf einmal wieder ganz geil aus. Und dann glaube ich aber leider auch, dass es Spiele geben wird, wo dann die Cornerbacks unterm Ball durchtauchen und leider viel zu viele Big Plays abgeben. Ist immer schwer. Ich glaube, die Defense ist auf Big Plays angelegt. Aber da fehlt mir dann so quasi die Bottomline zu sagen, okay, wir versuchen Big Plays, aber auch wenn die Defense steht, auch wenn es nicht funktioniert, und das sehe ich bei den Panthers nicht. Mhm. Also wenn Brian Burns und Grossmatte da nicht durchkommen, oder Chin oder Horn irgendwie ein Big Play machen, dann wird es, glaube ich, schwer.
Also den Chill finde ich auch ganz cool. Den finde ich auch ganz cool. Fällt mir gut. Ein paar Mal aufgefallen schon.
Wie seht ihr denn die Falcons?
Ja.
Spielen die mit Defense?
Boah, wie böse. Seit Jahren nicht, aber.
Also ich habe mal gerade geguckt, was die ausgeben für die Defense. Das ist echt ganz spannend. Sie sind relativ günstig bei den Safeties, Platz 30 in der Liga, relativ günstig bei den Cornerbacks 25, Linebacker 22. Also die sind am Ende. Linebacker geben sie jetzt mehr Geld aus, das stimmt gar nicht. Linebacker haben sie nachgestafft, haben sich da verstärkt, aber am Ende geben die gar nicht so viel Geld aus für die Defense. Da kann man nicht viel erwarten, oder? Also ich glaube, dazugekommen ist Casey Hayward dann, aber sonst ist da nicht wirklich viel passiert.
Ja, wenn man sich den Kader der Falcons anguckt, frage ich mich, wofür die ihren Salary Cap ausgeben. Also ach Gott, es ist die Falcons waren lange Zeit für mich immer in der Offseason so ein Darling, weil sie immer Spieler hatten, die irgendwie in der Defense athletisch waren und ich immer dachte, die Saison muss jetzt mal kommen. So ein Deion Jones, der wirklich auch Scheiße am Schuh hat, man kann es nicht anders sagen. Der ist ja gefühlt jedes Jahr verletzt und war, als er in die Liga gekommen ist, einfach so ein Athletic Freak. Ich weiß nicht, nach so viel Verletzung, ob der immer noch so ein Athletic Freak sein kann. Ansonsten Casey Hayward ist, glaube ich, auch nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens. Dann hast du AJ Terrell, der gut ist, und du hast Grady Jarrett. Und sonst ist da wirklich niemand, wo ich sage, den würde ich jetzt gerne bei den 49ers haben. Also, da ist wirklich qualitativ von den Namen, also vielleicht performt ja irgendwer über und überrascht mich, aber wenn ich auf den Kader gucke, da haut mich wirklich gar nichts von den Socken, wenn ich mir die Defense angucke und befürchte fast, die Falcons sind mal wieder unter den schlechtesten Defenses der Liga.
Dann können wir die ja gleich ranken, oder nicht?
Lass uns die Defensiven ranken.
Ja, Remo.
Ja, ich fange hinten an, die Falcons. dann sind es für mich die Panthers, die ja vielleicht, wenn alles gut läuft, durchschnittliche Defense haben. Mit Upside, Big Play Upside. Dann die Buccaneers, die einfach immer noch eine unfassbar athletische Defense haben. Und die Saints, wie gesagt, die Saints sind für mich ein Team, die Defense könnte, wenn alles zusammenläuft, tatsächlich eine der besten Defensiven der gesamten NFL sein.
Macht auch Spaß. Also das ist echt Wahnsinn, was die defensiv machen. Also ich sehe die Saints auch auf der 1.
Also schön, some say it's Teaser schon Saints 1, 2 Bucks, 3 mhm. Bad Panthers und 9.999 sind die Falcons.
Okay.
Klare Ansage.
Ja.
Lass uns einmal noch kurz auf die Coaches eingehen. Wir haben die vier Coaches schon so ein bisschen erwähnt. Wir haben bei den Saints Dennis Allen neu. Wir haben bei den Panthers mit Matt Rhule niemand Neues, einen alten Namen, den
alle
wir haben.
Lieben.
bei den Buccaneers doch einen neuen Namen.
Mhm.
Wie würdet ihr insgesamt die Coaching-Situation einschätzen? Da ist jetzt ja kein so richtig, richtig, richtig alter Hase, also aber Falcons letztes Jahr übrigens neu von den Titans gekommen. Wie heißt er noch?
Arthur Smith.
Genau, Arthur Smith hat auch noch nicht den Effekt gehabt, den man sich erhofft hat, glaube ich, von da. Aber dann hätte ich jetzt gesagt, ist es gar nicht so einfach, weil so richtige Top-Coaches hat man in der Division gar nicht, oder?
Fairerweise muss man sagen, bei denen, die jetzt am Start sind, also Dennis Allen war ja auch schon mal Head Coach, Todd Bowles auch. Mhm. Für Todd Bowles beispielsweise freut mich, dass er jetzt irgendwie mal ein Team hat, ein Kader, wo er zeigen kann, was er kann als Coach. Mhm. Der hat mir bei den Jets teilweise gar nicht so schlecht gefallen. Und jetzt auch als Defensive Coordinator bei den Bucks fand ich ihn immer irgendwie gut. Und Matt Rhule muss man, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ich glaube, Panthers-Fans wollen auch nicht, dass wir über Matt Rhule
aber
noch groß sprechen.
Aber auf jeden Fall, oder? Also ist auf jeden Fall einer der Coaches, wo man sagt, wenn der jetzt nicht performt, dann könnte das relativ schnell zu Ende sein.
Ich glaube auch, der sitzt mit auf dem heißesten Stuhl der Liga. Also wenn das am Anfang gleich unklar ist, würde es mich nicht wundern, wenn da gesagt wird, war schön, danke, wir haben es nochmal versucht, aber wir versuchen bis zum Ende der Saison nochmal was anderes. Und Arthur Smith hat, glaube ich, noch diese Saison noch einen Freifahrtschein, weil auch in Atlanta werden sie um die Baustellen im Team wissen. Und ich glaube, bei dem kommt es hauptsächlich darauf an, dass er irgendwie ein bisschen Kreativität in der Offense aufblitzen lässt und Kyle Pitts und auch Drake London irgendwie da vernünftig einsetzt. Insgesamt, wenn ich ranken müsste, würde ich, glaube ich, Todd Bowles an 1. Weil ich, wie gesagt, der hat mir früher schon gut gefallen eigentlich bei den Jets, war immer ein bisschen undankbar, hatte nie so ein richtig geiles Team um sich. Aber es ist eben schon ewig dabei und hat einen super Job gemacht als Defensive Coordinator bei den Buccaneers. Dann ja, an 4 fällt mir auch leid, ist Matt Rhule. Und dahinter Dennis Allen, weiß ich, kann ich nicht einschätzen. Ist schon ewig dabei, die Konstanz. Arthur Smith, eigentlich von dem, was er zumindest Playcalling bei den Titans gemacht hat, war es ganz geil. Und weil ich finde, die letzte Saison der Falcons kann man irgendwie schlecht beurteilen. Auch da war noch nicht viel da, mit dem er irgendwie spielen konnte. Ist auch dieses Jahr wieder, finde ich, schwer, weil die Falcons haben einfach keinen guten Kader. Und deswegen, die sind, ja, weiß ich nicht, bei den beiden kann ich noch nicht viel zu sagen.
Wie siehst du es, Max?
Ja, also ich, ganz viele Sachen von Remo sehe ich ganz genauso. Es ist sowieso immer sehr, sehr schwer, da Dinge zu predikten und wie sie halt ankommen. Aber es ist natürlich schon dankbarer, wenn du natürlich als Head Coach in der Position bist, wo du halt auch 10 und mehr Spiele gewinnen kannst mit dem, was auf dem Feld steht. Die Frage ist halt, schaffst du es über so einen langen Zeitraum halt eben auch, und das ist ja ein brutaler Job, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja nicht nur irgendwie, meine Koordinatoren machen die Arbeit, du musst ja im Prinzip alles wissen, alles auch entsprechend freigeben, beziehungsweise ne, je nachdem, wie viel Vertrauen du auch in deine Koordinatoren hast. Aber ich bin immer der Meinung, also so ein Headcoach hat halt eben neben dieser ganzen sportlichen Geschichte auch noch ganz, ganz viele andere Aufgaben, die unheimlich wichtig sind für ein Team. Und da geht's halt auch mal darum, ja, okay, du hast eine Chance, einige Spiele zu gewinnen, aber du wirst halt auch Spiele verlieren. Und wie du damit umgehst, wie du mit den Spielern, wie du es schaffst, deine Spieler innerhalb von kürzester Zeit irgendwie dazu zu bringen, das abzuhaken und sich auf neue Sachen zu fokussieren und abzuliefern, auch ganz individuell auch mit deinen Spielern in die Gespräche zu gehen. Und das ist ja jetzt nicht, wir reden ja hier nicht von von 11 Spielern, sondern wir reden ja hier wirklich von einem riesen Kader, wo jeder seine Geschichte hat, wo jeder seinen Rucksack hat und wo man auch viel sehr intensiv drauf eingehen. Und ich glaube, das sind so ganz, ganz viele Faktoren, die kriegen wir gar nicht mit. Wir sehen sie an der Sideline, wie sie versuchen, also da auch ein bisschen, zum Teil ja selber auch noch koordinieren, aber oft halt auch nur die Timeouts nehmen, ne, und gefühlt alles läuft nur durch ihren Kopf, durch ihr Headset durch. Ja, und sie können halt nochmal eingreifen. Aber das, was hinter den Kulissen passiert, das ist eigentlich das Entscheidende. Und da gibt es so immense Unterschiede, auch was den Respekt der Mannschaft angeht und das Vertrauen der Mannschaft angeht. Und wenn du es halt schaffst, ein Coach zu sein, für den deine Spieler, obwohl sie wirklich ja alle doch sehr wohlhabend sind, sagen wir mal so, sich alles auf den Platz lassen und denen alles egal ist. Also das ist eine Qualität, die bringen halt nicht sehr, sehr viele mit. Ne?
Aber ich glaube insgesamt, was du am Anfang gesagt hast, ein guter Football-Coach ist nicht ein guter Head-Coach, sondern ja, da geht es dann plötzlich ums Bestellen von oder die Entscheidung, ob man vor dem Spiel im Hotel ist oder ob man erst am Tag anreist.
Da sind so viele...
Unfassbar viele organisatorische Entscheidungen, die damit mit dranhängen.
Sag mal, Todd, wie machen wir das?
Genau, und das hat man bei ganz vielen Coaches gesehen, die daran gescheitert sind. Ja. Ich glaube, deshalb ist es dieser Weg, das ist vielleicht ein bisschen die großen Fragezeichen, der Weg von einem Koordinator oder Positional Coach hin zum Head Coach. Da sind ganz viele dann gescheitert, die trotzdem gute Trainer sind, die aber einfach das alles gleichzeitig nicht hingekriegt haben. Und da ist die Überforderung dann relativ schnell da.
Wir wollten aber auch andersrum. Also es gibt auch sehr, sehr gute Head Coaches, die jetzt nicht so krasse Koordinatoren sind, aber die eben das genau beherrschen, extrem gut beherrschen. Ne? Genau.
Genau, wir wollten nicht so lang sein. Wir wollen jetzt aber nochmal über die Predictions reden. fangen wir doch mal an mit den Buccaneers. Wie viele Spiele gewinnen die?
Willst du sagen, dass wir alle die Buccaneers an 1 haben in der Division?
Nee, ich fange also, an mit dem ersten Team.
Na, aber nach mir, Ranking,
wie viele Wins erwartet ihr? Und dann
ich sag 12. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 13. Ich sag 12. 12-5.
12-5. Remo?
Die Bucks haben halt einen harten Schedule. Also wirklich einen extrem harten Schedule. Und haben immer Probleme mit den Saints. Auf der anderen Seite haben sie halt die Panthers und Falcons auch in der Division.
Aber du sagst, die fangen mit 0-4 an, verlieren gegen die Cowboys, verlieren gegen die Saints, verlieren gegen die Packers, verlieren gegen die Chiefs.
Es ist schon ein hartes Brett, aber die ersten 4 Wochen sind schon hart.
Das ist ein Brett.
Ja.
Ich gebe den Bucks 11 Siege und glaube, damit nehmen sie die Division aber easy mit. Und den 11., sie könnten vielleicht 11 oder 12, aber ich vermute, dass sie nicht um die Bye-Week mitspielen und dass sie den Division-Sieg schon früh in der Tasche haben und dann gegebenenfalls in Woche 18 auch drauf scheißen, wer da auf dem Platz steht. Von daher Bucks 11-6.
Ich glaube, die Buccaneers haben ein deutlich schwereres Programm, als wir glauben. Und da müssen nur einzelne Personen verletzt sein. Und die sind deutlich anfälliger, als sie es früher waren. Ich glaube, die kriegen nur 9 Siege. 9-8.
Bold Prediction.
Ja, langweilig, wenn wir alle immer nur das Gleiche sagen. Machen wir weiter mit den Saints.
Ich sag, letztes Jahr haben sie 9, ne? 9-8. Ich sag, ein mehr. 10-7.
Oh, ja, die gewinnen sie alle viel, ey. Doch noch eine starke NFC South hier bei dir.
Ja, richtig krass. Ein Spiel mehr als du.
ich schwank oder habe die ganze Zeit geschwankt zwischen 9-8 oder 8-9. Ich glaube insgesamt, unfairerweise muss ich da auch einen Kommentar, der letzte Woche, glaube ich, kam bei den Predictions, dass wir wahrscheinlich immer viel zu viel Siege, immer mehr Siege als Niederlagen haben in den Predictions.
Deswegen, du möchtest ja keinem Fan auf die Füße treten, oder?
Nee, es kann einfach gar nicht rechnerisch aufgehen.
Ja, natürlich, am Schluss geht es rechnerisch nicht auf. Deswegen, man kann sich ja mal damit rausziehen, dass man nicht bei jeder Show dabei war und dann... Ja. Hat man sonst
Ich finde, wir müssen alle mal in Social Media uns alle durchtesten oder prüfen lassen. Ja. Und dann gucken wir mal, was
alles durch,
was wirklich Phase ist. Ja. Aber ich komme bei den Saints raus, wie gesagt, 9-8 oder 8-9 und lege mich jetzt auf 8-9 fest. Ich glaube, Playoffs werden verpasst. Und wie gesagt, dadurch sind die Bucks schon relativ früh safe.
Daniel?
Spannend. Ich glaube, wir machen genau wie die Bucks, und das ist die Überraschung in der Division, auch ein 9-8. Ich glaube, Jameis Winston wird stark sein. Die Defense ist ordentlich und wird bestimmten Teams wirklich Probleme bereiten. Also ich sehe da Spiele gegen die Cardinals, gegen die Raiders, die schwächer sind. Also am Ende glaube ich, dass die auch die Saints mit 9-8 genau wie die Buccaneers die Saison abschließen werden.
Und wer gewinnt aber die Division, ist wichtig. Musst du sagen jetzt.
Musst du sagen.
Ich glaube, dass die.
Na, wenn die beiden den gleichen Rekord haben,
glaub, und die Bucks Saints
ja, allgemein Probleme haben, dann wird es wahrscheinlich.
Saints gewinnen die Division.
Ja.
Alright.
Ja,
da haben wir ja schon was wir quoten können.
Ja.
Endlich, Glück gehabt.
Ja.
Das hätten wir wieder lange suchen müssen. Carolina Panthers, wie seht ihr die?
Nicht gut. Ich weiß nur nicht, ob ich ihnen 6 oder 5 Siege gebe.
Sie haben in den letzten 3 Jahren jeweils nur 5 Siege geholt.
Ja, dann bleiben wir doch dabei. Matt Rhule macht den Threepeat. Und ja, nee, da, 5-12 hört sich realistisch an für die Panthers.
6-11. Sorry. 6-11 kommt aus der linken Ecke. 6-11 von mir.
Mehr als 6 auf keinen Fall. Also ich glaube, sie gewinnen zweimal gegen die Falcons, sie gewinnen gegen... Also spannend ist dieses Cleveland-Browns-Spiel am Anfang. Wenn sie die Browns schlagen oder in Woche 2 auswärts gegen den Giants, dann können sie sogar mit 2-0 starten. Das sind, letztes Jahr sind sie 3-0 gestartet und dann sind sie verglüht in der NFL. Ich glaube, sie starten mit 2-0, gehen dann 2-5. Eins von den Leiterspielen gewinnen sie auf jeden Fall. Vielleicht, also mit Baker, okay, vielleicht
sogar beide. Ja, aber da kommt noch Seattle, da kommt noch Detroit.
Also 7, die kriegen 7.
Oh, eben hast du doch gesagt,
6
ist auf keinen Fall.
Ich bin gerade einmal durchgegangen. Nee, ich bin gerade durchgegangen. Die haben die Falcons zweimal, die haben die Seahawks, die nicht doll sind, die haben die, sorry, Sebastian, Steelers, die nicht doll sind, die haben die Lions, also und am Ende, wow, ich glaube, die
kriegen. Also Remo 5, ich 6, du 7.
Ja.
Krass.
Okay.
Kann sich ja, kann sich
dann bleiben noch die Falcons. Da bin ich jetzt gespannt.
Ich sag 5-12.
Du bist ja nett.
Ja, du bist wirklich nett.
Ja.
Weil auch da, wenn man da das Spiel spielt und da durch ein Schedule durchgeht, könnte man, glaube ich, bei jedem Spiel argumentieren, dass sie es verlieren. sie haben den Vorteil, sie spielen halt gegen die Bears beispielsweise. Das ist ein Ding, was man mitnehmen muss. Sie spielen gegen die Commanders. Naja.
Pittsburgh.
Vielleicht 1 gegen die Panthers.
Genau.
Pittsburgh ist schon nicht so scheiße.
Bevor du sagst, ich glaube, sie gewinnen 3 und gehen da am Ende dann nicht mit mehr raus.
Ja, 3 hört sich aber für mich 14. auch realistisch an.
Okay. Ich dachte optimistisch.
Ja, ich hab vergessen, dass sie gegen die Bears spielen auch. wobei die 3. Ach komm, ich glaube, die spielen um den First Pick mit, ich sag 2 Siege.
Wow.
2-15.
Glaubst du, haben eine Chance gegen die Bears? Oder ist das dann so in Woche 11 so ein Spiel, wo beide eigentlich nicht gewinnen wollen, aber auf dem Platz stehen, um zu gewinnen?
Kopf an Kopf rennen. Starkes 0-0.
Sehr gut, dann haben wir unsere Predictions. Ich hoffe, irgendjemand hat mitgeschrieben und bringt die dann auf Social Media. Aber da bin ich mir sehr sicher. Grüße an Luis da für den Effort. Ich würde gerne noch mal ganz kurz sprechen, was jetzt noch kommt diese Woche. Also wir haben am Dienstagvormittag, da werden einige danach hören, sind die ELF Game Time gekommen. Sprechen wir noch mal über die ELF. Die hatte gerade Bye Week. Wie sieht es nächste Woche aus? Da ist ein bisschen der Endspurt in den Playoffs, glaube ich, wird ganz spannend zu sehen, wer da das Rennen macht. Da sprechen Sebastian Silva-Gomez und Jan Weinreich mit Kutsche wieder drüber und werden da sehr viele Einblicke geben in die Vorbereitung auf die nächste Woche. Wir haben diese Woche zweimal das King in den Chiefs Podcast. Wir starten wahrscheinlich morgen Nachmittag einmal mit dem Thema Buch. Also da könnt ihr ein bisschen mehr erfahren, was Kutsche und ich da gemacht haben. Am Freitagabend, Samstagmorgen dann wieder die ganz normale Sendung mit einem Gast und wir gehen ein bisschen tiefer darauf ein, wie die Chiefs in die Saison starten werden. Dann haben wir einen neuen Podcast, Zirkus Sideline, auf den freue ich mich sehr. Der kommt Samstag mit Nina und Ninja Lagrande, Nina Meyer kennt man hier auch aus den Kommentarspalten bei uns. Die nehmen mal wirklich eine ganz andere Richtung und gar nicht so tief expertenmäßig rein, sondern erklären Football für Anfänger. Also wenn ihr jemanden habt, den ihr gerne begeistern wollt von Football, dann einfach Bescheid sagen, den Podcast schicken, den gibt es auch schon, den könnt ihr schon finden, Zirkus Sideline, wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast sucht, da einfach mal raufgehen und sich das angucken. Das sind so ein bisschen die Tipps, die wir haben, ansonsten das ganz normale, wir können glaube ich schon angucken, Money Downs wird es auch in diesem Jahr geben.
Money Downs 2.0. Ja, wir wurden, es gibt eine Season 2, also es ist noch nicht abgesägt worden, was uns natürlich total freut. Und wir arbeiten hinter den Kulissen schon an unfassbaren technischen Möglichkeiten. Also wir versuchen das Ganze auch jetzt auf nächste Level zu bringen, aber mehr dazu später.
Ja, bis in ein paar Tage noch. NFL Boulevard gibt es natürlich auch am Mittwoch. Ich habe keine Ahnung, was das Thema ist, aber so wie ich Kutsche kenne, wird das sehr unterhaltsam, sehr spannend mit einem sehr schönen Gast. Da kann ich nicht mehr zu sagen. Oder Remo, warst du vielleicht bei ihm zu Gast mal wieder?
Nee, ich war lang nicht mehr da. 49ers, die Themen haben wir durch. Ich werde nicht mehr angerufen.
Weil er jetzt ja gerade einfach der, ich weiß nicht, ob Jimmy G schon mal so ganz tief Thema war, aber jetzt könnte man ihn nochmal ganz am Ende mitnehmen, oder?
Ja, es wäre gar nicht so, wäre wahrscheinlich sogar unterhaltsam. Der hat mir gut gefallen, auf Instagram Post gesehen, wo quasi sämtliche Quarterbacks immer als Kirk Cousins bezeichnet wurden. Matt Ryan, Old Kirk Cousins, ja, Mac okay. Jones, Young Kirk Cousins, Jimmy G, Handsome Kirk Cousins. Fand ich super.
War geil, und es hat alles gestimmt. Ja, es hat alles gepasst auf jeden Fall. Es war ein großartiger Post, habe ich auch gesehen. Ja, echt nice.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es hat Spaß gebracht.
Knappes Stündchen.
Knappes Stündchen. Ich glaube, ja. Tagesschau haben wir verpasst. Und wie war es gerade? Inspektor Barnaby ist auch schon gut am Laufen. Da können wir euch doch in den Abend entlassen und euch eine schöne Footballwoche wünschen. Nächstes Wochenende geht es mit der Preseason so richtig los. Wir hatten jetzt ja schon das erste Spiel. Die Raiders haben was gewonnen und ich freue mich am Wochenende darauf, dann die Chiefs zum ersten Mal. Am Samstag, glaube ich, 19 Uhr gegen die Bears. Da freue ich mich schon so ein bisschen drauf.
Exciting.
Sehr schön. Euch einen schönen Abend. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.